Einen wunderschönen guten Abend zu einer guten Tag, guten Morgen, Mahlzeit zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit einer seit langem mal wieder Folge Velo Race, weil der Chris ist wieder aus dem Knast raus und jetzt hat er wieder Zeit für uns gefunden. Guten Abend, Chris in
Hartheim.
Hartheim, wo ist das denn? Ist das wieder hier Bayreuth?
Nein, also Hartheim ist, wie erklärt man das am besten? Also es ist etwa in der Gegend von Würzburg, aber noch auf der Seite von Baden-Württemberg. Das nächste, ein bisschen größere Städtchen ist dann Tauberbischofsheim. Ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt.
Durch den Fechtetrainer, der sich vergriffen hat, richtig? Wie ist er noch gleich?
Richtig. Also Tauberbischofsheim ist Olympiastützpunkt fürs Fechten. Mhm. Unter anderem kommt da auch unser sehr geschätzter IOC-Präsident, der Dr. Thomas Bach, her.
Ja, stimmt, der war Fechter, ne? Der war auch bei den Olympischen Spielen 1972, glaube ich, mit dabei.
Das ist sehr gut möglich.
Es war vor deiner Zeit, das ist ja eher meine Generation.
Das stimmt.
Okay, du bist noch in Hartheim, aber eine kleine Änderung wird sich ergeben bald. Du verlegst jetzt dein relativ unstetes Leben. Möchtest du eine gewisse, wie soll man sagen, Bodenständigkeit, eine gewisse, es soll ein Fels, dein Anker wird ausgeworfen.
Genau. Also ja, hier so ein bisschen, da ist so der Garten fehlt mir hier so ein bisschen und ich habe mir da jetzt so einen Ort gesucht, wo viele Blumen um mich rum sind. Ich setze da voll auf den Faktor Flower Power und ich ziehe jetzt an den Bodensee und ich hoffe mal, dass ich da auf der Insel Mainau noch eine Wohnung finde.
Ja, ansonsten Hausboot. Der Trend geht zum Hausboot.
Ja, wäre dann vielleicht auch eine Überlegung. Nee, also ich ziehe dann demnächst, also jetzt ab 1.12. ziehe ich an den Bodensee.
Ich weiß nicht, ob du das weißt, denn demnächst ab jetzt, heute ist der 26. November, das ist keine Woche mehr.
Ja, das stimmt, aber ich bin ja ein flexibler Mensch, so viel Habseligkeiten habe ich da jetzt auch nicht, also da wird mal die Kutsche gepackt und dann wird losgeritten.
Ich sehe dich. das ist ein sehr schönes Bild. Wenn also Hörer sich in der Gegend Bodenseeinsel Mainau befinden oder in dieser Gegend leben, ich weiß, ab sofort, wenn ihr dann circa 2 Meter große Kanonenkugel auf einem Canyon-Bike durch die Gegend flitzen seht, die auch bei minus 2 Grad immer noch im kurzen Trikot fahren und dabei Alejandro, Alejandro rufen.
Out up.
haltet ihn kurz an, sagt ihm, hallo, du bist doch der Chris von Velo Home und ich würde wetten, entweder ihr legt richtig oder ihr habt jemanden, den ihr irgendwo einweisen könnt. Oder auch beides, alternativ.
Will ich jetzt nicht hoffen.
viel, viel Glück für den neuen Start da. Hast du Internet da?
Ja.
Gut, sonst hätten wir ja hier längerfristig mal umplanen müssen. Aber gut, das viel Glück und das ist auch gar nicht weit weg von der Eurobike. Da können wir mal gucken, ob wir nächstes Jahr da vielleicht auch dich mal mit hinnehmen, dass du auch mal Fahrräder gucken kannst. Dann hätten wir dich auf das Fahrrad von dem Quintana gesetzt und dann ein Foto gemacht.
Oh, Backe.
Ja. Jetzt kommt eigentlich so ein Teil der Sendung, der mir zum einen sehr, sehr am Herzen liegt und zum anderen selten fällt es mir so richtig schwer, Worte für etwas zu finden, aber das ist etwas, was mir sehr, sehr schwer fällt. Ich weiß nicht, wir beide kennen die Dame und den Herrn, ich glaube 2006 haben wir sie mal getroffen, das erste Mal. 2008 haben wir eine Dame kennengelernt und auch ihren Ehemann, die dem Radsport ihr Herz sehr dem Radsport gewidmet hat und verschrieben hat, oft zu Rennen gefahren ist, viel fotografiert hat. Und ich weiß nicht, wer es vielleicht mitbekommen hat in der letzten Woche, gab es einen Todesfall, sondern das Todesfall ist nicht ein Verbrechen. Ein Verbrechen auf der Insel Tobago, wo ein deutsches Rentnerpaar umgebracht wurde, auf relativ, ich möchte gar nicht ins Detail gehen, sind da
bestialische Art und Weise.
Ja, umgebracht worden sind, und wie schlimm das auch ist und wie kurios es ist, sie hat zumindest, weiß ich, dass sie ab und zu auch bei uns zugehört hat, bei uns mal kommentiert hat und sehr, sehr freundlich gesagt hat, hey, wenn ihr mal Bilder braucht, Profibilder, ich unterstütze euch da gerne, ich helfe euch da gerne. Und wir kannten sie jetzt, ich weiß nicht, ich habe sie, glaube ich, 4 oder 5 Mal getroffen und habe selten einen so herzensguten Menschen, oder zumindest das, was ich von ihr kennengelernt habe, herzensguten Menschen kennengelernt. Und ja, die sind da umgebracht worden und kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Also wir wollten es jetzt nur hier erwähnen, weil sie wirklich ein großer Fan des Radsports war und der Radsportfamilie und ja, den Verwandten und Hinterbliebenen. Ja, viel Kraft für die kommende Zeit und mehr kann man dazu auch eigentlich nicht sagen irgendwie.
Ja, was man vielleicht noch sagen kann, es ist jetzt nicht nur so, dass sie uns vielleicht persönlich als Mensch fehlt, sondern ich denke auch, dass sie dem Radsport als Fan ganz, ganz viel fehlen wird, weil es wirklich eine Frau war, die mit Herzblut bei der Sache dabei war. Mit 71 Jahren, also doch ein bisschen fortgeschrittenem Alter, war ihr keine Reise wirklich zu weit. Also ist wirklich zur Veranstaltung, ich möchte fast sagen, in ganz Europa gefahren. Hat auch immer sehr liebevoll da Bilder gemacht, war da auch immer wirklich mit ganzem Herzen bei der Sache, hat eine sehr, sehr schöne, wie ich finde, Radsport-Seite ins Leben gerufen. Ich weiß gar nicht, cyclingstars.de war das, glaube ich. Oder ist es noch?
Es ist noch Radsportstars. Guckt einfach mal, in einer unserer ersten Sendungen hat sie kommentiert und da war die Seite auch verlinkt. Ich glaube, Radsportstars war es. Dass sie einfach mit 70 Jahren oder 71 Jahren, keine Ahnung, whatever, eine eigene Seite aufgebaut hat und Bilder gemacht hat und die da online gestellt hat und so. Finde ich schon Cycling Stars, genau.
Also sie hat wirklich im Radsport dann auch nach der Rente da nochmal so ihre Erfüllung gefunden und ja, war doch der Winter meistens davon geprägt, dass sie da in der Karibik da ihren Lebensabend so ein Stück weit hat genießen wollen zusammen mit ihrem Mann. So war sie im Sommer oder im Frühjahr eigentlich immer auf Achse und ob das jetzt dann mal eine Tour de France war oder ob das jetzt mal bei deutschen Rennen, jetzt beispielsweise beim ehemaligen Henninger Turmrennen war. Genau. Also man hatte das Gefühl, es verging fast kein Monat, ohne dass es da neue schöne Bilder gab. Auch wirklich auch mal so, also nicht wirklich so diese typischen Bilder, die man jetzt kennt aus dem Rennen, sondern auch mal den einen oder anderen Fahrer fotografiert, den jetzt vielleicht die anderen nicht so beachtenswert finden, aber wo sie sich dann gefreut hat über jeden, der ihr dann Lächeln geschenkt hat. Und da werde ich sie auf jeden Fall vermissen.
Ja, also war Sonntag, als das Telefon hier klingelte, auch wir waren völlig geschockt und von der Rolle und sind einfach irgendwie ja, wir sind froh, dass wir sie kennenlernen durften und ja, mehr kann und kann ich da auch irgendwie nicht so sagen. Wir werden mal die Seite verlinken, dann seht ihr zumindest mal, was sie alles für den Radsport oder mit wie viel Herzblut sie dabei war, wo sie überall war und gefahren ist und so weiter. Und ja, schreckliche Sache, also eine wirklich sehr, sehr, sehr schreckliche Sache, wie das auch alles zustande gekommen ist und was da passiert ist und ja, den Rest lassen wir jetzt einfach mal. Aber ich glaube auch, so wie ich sie kennengelernt hätte, sie hat immer mit einem Lächeln nach vorne geschaut und bei allen immer das Gute gesehen und in dem Verbrechen kann man nichts Gutes sehen, aber sie hätte auch gewünscht, dass wir ihr vielleicht mal kurz hier ein paar Worte drüber verlieren, aber dann jetzt auch einfach weitermachen mit dem Radsport, weil sie den nämlich geliebt hat. So, und das machen wir jetzt auch. Newslage, es tut sich immer mal wieder hier was, mal da was, mal dort was, hier fängt man durch, aber so richtig, also im Moment viel mehr saure Gurkenzeit als gerade geht auch nicht so richtig, oder? Also im Prinzip gibt's, finde ich, gibt's nur ein alles überschattende Thema, so richtig.
Also ein Thema, das jetzt gestern da noch aufkam, war dann die Gründung von so einer neuen Teamorganisation von Velon. Mhm. Anscheinend der Nachfolger von so einer früheren Avignon-Zusammenkunft von Teams. Das ist jetzt so eine Zusammensetzung von 11 World Tour Teams, die wohl das Ziel verfolgen, einen attraktiveren Radsport für die Zuschauer und für Sponsoren zu schaffen, sich vielleicht auch ein Stück weit davon zu lösen, dass einzelne Sponsoren für einen gewissen Zeitraum ein Team sponsern, sich dann zurückziehen und quasi dem Team quasi teilweise nicht wirklich die Wahl lassen, wie es dann weitergeht oder extrem schwierige Situationen auf die Teams dann zukommen. Davon wollen sie sich so ein bisschen lösen und vielleicht einen finanziellen Pool schaffen, um so mit ein sicheres, längeres Bestehen für mehrere Teams sichern zu können, wollen vielleicht auch ein bisschen Druck aufbauen gegenüber der UCI, sich da vielleicht nicht dem neuen Reformpaket da so gänzlich unterwerfen. Wie gesagt, gestern kam, glaube ich, die Meldung, also so viel kann man da jetzt noch gar nichts dazu sagen, bleibt allerdings spannend.
Aber es geht halt auch darum, dass die, sagen wir mal so, dass die einzelnen oder so, es gibt halt Teams wie Astana zum Beispiel, die halt staatlich gefördert sind. Da gibt es so die typischen Lotto-Teams, ne, Lotto Billy Soll, die von Lotterien gefördert werden. Und Katusha zum Beispiel auch noch so mehr oder minder Staatsunternehmen. Und dass diese Finanzierung, die sehr, sehr unterschiedlich ist, also jetzt, wie man es im Fußball gibt, es ja vielleicht so 2, 3 verschiedene Finanzierungsmodelle oder dass das alles ein bisschen nicht vereinheitlicht wird, aber dass man das so nivelliert und gemeinsam vielleicht, ich denke da immer an den Unterschied zwischen einer amerikanischen Profiliga und einer deutschen Bundesliga, Fußball zum Beispiel. Ne? Also in den amerikanischen Profiligen ist ja auch alles so ein bisschen mehr nivelliert und ausgeglichen, dadurch, dass die Finanzen ausgeglichener sind. Und ich weiß nicht, ob das in diese Richtung vielleicht auch ein bisschen gehen soll. Also muss man mal schauen.
Großer Punkt ist einfach die Vermarktung und Außendarstellung. Und in dem Moment, in dem sich noch mehr Teams vielleicht dem Ganzen anschließen, die französischen Teams beispielsweise fehlen da aktuell, kann man dann auch einen gewissen größeren Druck da noch aufbauen. Ich denke, die größeren Teams, ja, die sind dann doch eher der ASO dann so ein bisschen verbunden. Kein Team hat jetzt wirklich Lust, sich gegen den Ausrichter der Tour de France zu stellen. Dafür ist er dann doch zu mächtig. Ja, muss man jetzt einfach mal schauen, was da rauskommt.
Aufgekommen ist sonst auch noch, mal abgesehen von dem großen Thema, ARD will sich jetzt bis zum Ende des Jahres entscheiden, was mit der Tour wird, beziehungsweise was mit ihrer Berichterstattung wird. Oh mei. Sollen sie es machen, sollen sie es nicht machen, denke ich gerade irgendwie so. Ne? Wenn sie es nicht machen, machen wir es halt selbst.
Also es geht im Endeffekt darum, wie dann auch so eine, wie so ein Einstieg dann auch vonstatten geht. Also wenn es eine ehrliche, ein fairer Umgang mit dem Radsport wird, dann bin ich da auf jeden Fall ein Freund von einer positiven Entwicklung, vor allem, weil ich es auch an meinem Beispiel merke, es ist doch so, dass wenn man jetzt so den Fernseher mal einschaltet, im Regelfall schaltet man den bei den unteren Programmen ein und nicht unbedingt bei Eurosport, das jetzt vielleicht auf Kanal 20 sitzt. Und dann bleibt vielleicht auch manch einer da hängen, der vielleicht jetzt nicht unbedingt wegen Radsport eigentlich den Fernseher angemacht hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da mal bis Eurosport durchklickt, ist dann doch ein bisschen geringer. Und ich glaube, so kann man vielleicht auch mal wieder einen Großteil der Bevölkerung erreichen, die vielleicht dem Radsport jetzt so in den letzten Jahren nicht so verbunden waren.
Als erstes plädiere ich dafür, Eurosport auf den ersten Programmplatz zu legen. Ja, das sollte per Definition von allen Fernsehherstellern dann gemacht werden. Und zum Zweiten, ja, bin ich bei dir, dass vielleicht dadurch, dass man es einfach dort sieht und man das von dir beschriebene Zapping-Verhalten hat, vielleicht mehr Leute hängen bleiben. Dann aber hilft uns das allen auch nur, wenn es wirklich die von dir auch angedeutete faire Berichterstattung gibt. Ne? Also das nicht wirklich immer in jedem zweiten Satz das Doping-Wort fällt und dass nicht bei jedem schnellen Fahrer eine Verdächtigung ausgesprochen wird und ja, dass nicht also, jeder Sieg direkt in Frage gestellt wird.
Genau, ich denke, dass ein wichtiger Entscheidungsfaktor für die ARD natürlich auch das neue Anti-Doping-Gesetz in Deutschland sein kann, das vor einiger Zeit der jetzt unterschrieben wurde, unter anderem auch von einem John Degenkolb, von einem Toni Martin und Marcel Kittel, die da sich so ein bisschen in den Vordergrund drängen als Fahrer, die das aktiv unterstützen. Für die ARD mit Sicherheit ein netter Nebeneffekt und auch was für sie die Situation vordergründig verbessert. Ich weiß allerdings nicht, wo das hinführen soll. Vor allem, weil man sich mit dieser nationalen Gesetzeslage ja dann auch vom internationalen Gesetz dann auch wirklich abgrenzt und wir wissen alle, Radsport ist ein internationales Geschäft, von daher bin ich eigentlich von dieser Umsetzung nicht wirklich begeistert.
Ich sehe das auch so ein bisschen als ein Feigenblatt, nicht wirklich, aber so richtig ernst nehmen kann ich das auch nicht. Also was will man machen, wenn jetzt ein Franzose hier in Deutschland dopt, wird er dann, fällt er dann unter das deutsche Anti-Doping-Gesetz? Wenn ja, Wird ja dann in Deutschland nicht mehr. Es gab ja mal die Situation, war es nicht sogar, dass irgendwelche Fahrer beim Giro d'Italia nicht gestartet sind, weil sie dort dann Angst hatten, verhaftet zu werden und so weiter.
Oftmals der Fall gewesen. Und
Ja.
ja, auch mein
Ich
Lieblingsfahrer
wollte es nicht erwähnen, ich wollte mich nicht in die Nesseln setzen, aber wenn du es.
war mal mit einer ähnlichen Situation konfrontiert. Er wurde, Mensch, wie war das denn? Also die Italiener hatten damals im Zuge der Operation Puerto Vorwürfe gegenüber Valverde geäußert. Und er hat Italien gemieden. Also er fuhr jahrelang keine Rennen auf italienischem Boden, also eine Lombardei-Rundfahrt, die ihm ja vom Rennstil schon immer hätte liegen können, hat er auch jahrelang gemieden. Und dann war eben im Jahr 2008 die Situation, dass eine Etappe der Tour de France über italienischen Boden führte, beziehungsweise die Übernachtung dann in Italien war. Und die Italiener haben da das damalige Team Castepani, war es glaube ich, da noch getestet und die Proben analysiert, und da wurde eben eine Übereinstimmung der Probe mit einem Beutel von Fuentes, eine Übereinstimmung festgestellt. Von daher konnte man ihm darüber quasi nicht nachweisen, dass er gedopt hat, aber das Blut von ihm bei Fuentes lag. Also auch noch ein schwieriger Fall, weil er jetzt nicht wirklich im Rennen da jetzt nachweislich jetzt gedopt hat, aber
Ja, das ist
ja.
alles ein Kraut. Also ein Kraut und Rüben, meine ich.
Es ist rechtlich, es ist ganz schwierig, und ich denke, je mehr individuelle Gesetzesgebung es in verschiedenen Ländern gibt, umso schwieriger wird das Ganze aufzuschlüsseln und
Ja, genau. Und es nützt im Prinzip, also es dient wahrscheinlich nur dem Sport als solchem ein gewisses Mehr an Glaubwürdigkeit zu verschaffen, was ich grundsätzlich nicht schlecht finde, aber was, ne, das ist, wie gesagt, ich würde es so als Feigenblatt ansehen, ne? Also
Ich
ja.
finde es aus dem Grund schwierig, weil ich denke, man kann durch dieses Gesetz nur ganz, ganz wenig gewinnen, aber man kann
Genau.
ganz, ganz viel verlieren. Also die Fallhöhe ist extrem hoch. Und ich denke, man hätte an anderen Punkten einfach ansetzen müssen. Die anderen Sportarten zeigen, dass ja mit Bravour wieder mit umgegangen wird. Ein chinesischer Schwimm-Olympiasieger, ja, zu hohe Werte, wird da rückwirkend mal für, ich glaube sogar für ein paar Wochen gesperrt. Evi Sachenbacher Stehle, um deutsches Beispiel aus dem, nachher aus der Volkssportart Biathlon, wie es uns die ARD oder ZDF gern verkaufen, ja, schon wiederholt verdächtig aufgefallen. Das letzte Mal war es jetzt bei Olympia, meine ich, 2014. Ja, wurde gesperrt. Wäre jetzt Wiederholungstäterin, eigentlich wäre das ja quasi dann jetzt so eine lebenslange Sperre, wurde jetzt rückwirkend, glaube ich, für 6 Monate gesperrt, könnte jetzt quasi wieder einfach so mitmachen. Und wenn ich dann so diese Keule da sehe, okay, Anti-Doping-Gesetz, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur für den Radsport gilt oder ob das jetzt bei Biathlon jetzt auch gelten würde, das weiß ich nicht. Normalerweise müsste es ja für alle Sportarten gelten, aber.
Normalerweise klar, gibt ja, also das wäre jetzt noch schöner, wenn es das Gesetz nur für den
Ja.
Radsport gelten würde.
Aber nur um das Beispiel mal zu nennen, wenn wir allein aktuell so einen großen Unterschied in der Bewertung haben und bei unterschiedlichen Sportarten, und es funktioniert nicht mal innerhalb eines Landes, wo doch die Gesetzgebung eigentlich die gleiche sein sollte in unterschiedlichen Sportarten, wie soll denn dann das Gesetz da jetzt angewandt werden? Klar, der Fall Sachenbacher Stehle liegt jetzt zurück, also rückwirken darf man kein Gesetz jetzt wirklich, dass Leute benachteiligt jetzt wirklich da auf Kurs bringen. Aber da frage ich mich dann halt schon, wie wird denn sowas jetzt im Zweifelsfall umgesetzt? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, falls jetzt im Biathlon jetzt nochmal so ein Fall ist, dass dann plötzlich von dieser, so wie ich sage, von dieser netten Regel, ach, dann hast du mal 2 Tage Wettkampfsperre oder auch 1 Woche oder 2, danach darfst du wieder mitmachen, dass davon jetzt auf gleich dann einfach gesagt wird, so jetzt Gefängnisstrafe. Also da müsste man erstmal, was die Sportarten angeht, da erstmal eine Gleichstellung da irgendwie schaffen.
Es wird auf jeden ich sehe das so, das wird auf jeden Fall spannend. Ja, vor allen
Ja.
Dingen, den von dir erwähnten Punkt oder der völlig zu Recht eingeworfene, dann sind wir mal gespannt, was wäre, wenn Olli Kahn bzw. seine Nachfolger mal wieder den Urinbecher in Richtung Tester werfen. Ne, da sind wir mal gespannt, was da passieren wird.
Im Endeffekt ist es wie beim Handspielen im Fußball. Die einen sagen so, die anderen so, aber die Guten oder wir als wenn man das jetzt mal einigermaßen vergleichen will, so als Journalisten oder Medienmenschen, wir haben immer was zu diskutieren und von daher können wir uns ja fast.
Das hast du aber wirklich schön gesagt. Wir sind jetzt also Journalisten, ja? Ich weiß nicht, du hast das ja, du bekommst ja sowas nicht mit, weil du bist ja vielleicht auch mal unseren Hintergrund. Du bist ja eher ein Facebook-Nutzer.
Ja.
Und ich bin ja mehr der Twitter-Nutzer. Und deswegen bekommst du ja nicht mit, wenn uns bei Twitter mal etwas passiert. Da wurden nämlich letztens frug jemand anderem, den ich aber folge, also dieses Folgeprinzip, das hast du ja eh noch nicht verstanden. Jedenfalls, ich bekam einen Dialog mit, dass jemandem frug, habt ihr noch Podcast-Empfehlungen? Ich muss morgen eine lange Strecke Fahrrad fahren. Und das war natürlich der Moment, wo ich eingerätschte und meinte, ja, hier. Und dann kam als Antwort, ja, nee, euch kenne ich ja schon, das habe ich ja schon alles gehört. Ihr seid ja Mainstream. Also wir sind jetzt schon im Mainstream angekommen.
Ja, Christian, und jetzt hörst du mal den letzten Velo Race, weil jetzt bist du langsam so bei Doppelpassniveau angekommen.
Habe ich das schon mal erzählt?
Die ganzen Geschichten doppelt und dreifach.
Oh, scheiße.
Was der echt? These, dass wir jetzt auch so ein bisschen so in der Ecke angekommen sind,
fast fuck off.
Unterstreichen würde.
Fuck off. Ja, echt, hatte ich dir das schon erzählt, vergessen. Das ist so lange her, seitdem waren schon so viele Sendungen. Ich dachte, das hätte ich jemandem erzählt. Na, wurscht, egal, jetzt weiß es halt. Und wer es noch nicht gehört hat, der hat es jetzt doppelt gehört. Schneide ich alles
wer
raus.
Wer es noch nicht gehört hat, der hört nächste Woche wieder, dann erzähl das nochmal.
Genau, ja. Mal eine gewisse Kontinuität braucht man im Alter. Und da bin ich ja jetzt langsam auch angekommen. Apropos im Alter angekommen. Ein Team, was ja jetzt auch nicht mehr ganz zu den Neuen und Frischesten gehört, kommt ja jetzt gerade aus den Medien nicht raus. Und das ist Team Astana. Mit dem alten Blutbeutelsauger Vino. Was sagt man denn dazu? Also das ist an Lächerlichkeit ja jetzt... Anders angefangen. Ich weiß nicht, ob mir Nibali gerade sehr, sehr leid tut oder ob ich mich sehr, sehr verarscht vorkomme. Und ich weiß auch nicht, ob der Vater, was hat ihm angedroht, dass ihm die Augen ausstechen wird oder dass er ihn erwürgen wird oder dass er ihn ersaufen wird oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob der Vater schon die Messer wetzt. Was ist da los?
Ja, ich glaube, es ist ein ganz, ganz schwieriger Fall. Oftmals.
Jetzt mal nicht so diplomatisch, das ist mir nicht gewohnt.
Nein, da muss ich ein bisschen ausholen. Also oftmals wünscht man sich ja, dass die Profiteams wirklich noch ein eigenes Nachwuchsteam unterstützen.
Mhm.
Weil damit auch der Nachwuchs gefördert wird und von dem vielen Geld, das meistens die eigentlichen Teams bekommen, auch noch ein bisschen was in die Förderung von jungen Fahrern geht. Im Falle von Astana bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das Geld für die Nachwuchsarbeit jetzt wirklich so sinnvoll investiert wird. Also ich finde es schön, dass wir ein Nachwuchsteam haben. Weiß allerdings nicht, ob nächstes Jahr da noch so viele Fahrer überhaupt noch starten dürfen.
Vielleicht müssen die alten Dopingmittel der Profis aufdingsen, aufbrauchen, damit die wegkommen.
Ich weiß es nicht. Heute auf jeden Fall, um die Meldung mal noch zu erzählen, heute ist schon der dritte Fall bei Astana Continental, quasi dem Nachwuchsteam. Bei Astana, dem Profiteam, gab es ja auch schon mit den Iglinskis oder den Iglinski-Brüdern schon zwei Dopingfälle.
Mhm.
Jetzt sind wir quasi schon bei 5 Fällen angekommen.
Mhm.
Der Fall von dem Kasachen Artur Fedosoyevev oder so, keine Ahnung, ist aufgetreten im August, also jetzt auch schon vor einer gewissen Zeit. Ja, wir hatten ja schon mal, als die Reihe der Vergehen da bei Astana aktuell wurde, schon mal drüber geredet und du hast ja für dich ja gehofft, dass man vielleicht doch da unterschiedliche Trainingsgruppen da so ein bisschen trennt. Und bis jetzt muss man sagen, 5 Leute wurden jetzt Astana intern erwischt.
Es sind alles Kasachen?
Es sind alles Kasachen auf jeden Fall, von daher würde ich jetzt den Generalverdacht aktuell jetzt mal so ein bisschen ausschließen. Allerdings kann man natürlich nicht sagen, okay, es waren jetzt nur Kasachen und der Rest vom Team erhält durch diese positiven in Anführungszeichen Meldungen keinen Makel. Also es ist schwierig zu beurteilen. Zumal man weiß, Astana bedient sich ja bei seinen Neuzugängen oftmals ja auch aus diesem kasachischen Nachwuchsteam. Gerade im nächsten Jahr kommen da jetzt wieder, meine ich, wenn ich das jetzt richtig sehe, 2 Leute aus dem Nachwuchsteam. Ja, ist denn da jetzt wirklich, ist das zielführend also?
für wen zielführend? Ne?
Also für Nibali jetzt nicht.
Nee, für den ist das definitiv nicht zielführend. Andererseits für mich, wie du schon sagst, ich habe damals gesagt oder die Hoffnung ausgesprochen, dass es dort zwei Trainingsgruppen gibt, dass es dort zwei verschiedene Lager, zwei verschiedene, zwei Lager gibt und dass das eine mit dem anderen jetzt so wenig zu tun hat, dass kein Dreck, was auf das eine geworfen wird, bei dem anderen landet. Meine ganz ehrliche und einfache, schnelle Erklärung war, das ist ein kasachisches Team, ja, und die sind irgendwann mal auch, sind da wahrscheinlich sitzen da irgendwelche Geldgeber, die auch sagen, hey, wir möchten aber längerfristig hier auch unseren Nachwuchs, unsere Sportler hier fördern und unser Ziel ist es, kasachische Radsportler in dieses Profiteam reinzubringen. Und wer weiß, also ich ganz ehrlich, bei 5 Leuten innerhalb von kürzester Zeit, die auch mit verschiedenen Mitteln, also es gab ja EPO war dabei, Steroide waren dabei, bei 5 Kasachen, die da aufgeflogen sind innerhalb von kürzester Zeit, da kann ich auch ehrlich gesagt nicht mehr von irgendwelchen individuellen Fällen ausgehen, sondern da steht ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein System dahinter. Ja, also dass die alle 5 wahrscheinlich aus einer oder zwei Trainingsgruppen da aus Kasachstan kommend jetzt nichts voneinander untereinander wussten. Ich habe gerade vor kurzem das Buch von Tyler Hamilton zu Ende gelesen. Ich habe da so mächtig viele Déjà-vus, wie ich mir das vorstelle. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund dafür, warum gerade in den Jugendmannschaften da so ordentlich gestopft wird. Und das Gute daran ist, wie gesagt, also für mich wirft das jetzt noch keinen Schatten auf Nibali, obwohl er sich natürlich langsam Sorgen machen muss, was ist mit der Lizenz für nächstes Jahr? Und wird das noch was oder bleibt es was?
Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, gut, Valentin Niklinski ist nicht unbedingt so der beste Profi, egal. Die 3 Astana-Kontinentalfahrer haben jetzt mit Nibali jetzt auch direkt nichts zu tun. Er hat ja gemeint, wenn die ihm jetzt gegenüberstehen würden, würde er sie nicht mal erkennen. Das glaube ich ihm auch. Ein Schuh draus wird natürlich, wenn man da jetzt an den Namen Maxim Niklinski denkt, der jetzt im Touraufgebot von Astana auch aufgetaucht ist. Ne? Und da sowas finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Mhm. Wie man das dann beurteilt, weil ein Nibali kann sich da jetzt auch nicht los davon sprechen, wenn er da jetzt einen Helfer im Team hatte, der ihm ja dann auch zu diesem Sieg verholfen hat, der dann vielleicht nachweislich gedopt war. Ich weiß jetzt nicht, wann die positive Probe da jetzt wirklich aufgetreten oder abgegeben wurde. Auf jeden Fall so nach dem Motto, ja, interessiert mich alles nicht, ich bin Nibali, das andere sind die Kasachen und als Italiener habe ich mit denen jetzt nicht am Hut, ich meine, Niklinski war auch oft genug im Wind und hat ihm damit auch den Sieg mit ermöglicht. Klar, Nibali war natürlich jetzt bei der Tour so überlegen, dass er es wahrscheinlich auch, wenn Niklinski nicht dabei gewesen wäre, geschafft hätte, aber trotz allem eine gewisse Vernetzung ist da halt doch da oder so ein gewisser Kontakt.
Wir gehen wieder mit um. Also ich würde mal sagen, so, also für mich, klar, aber welcher, ne, also mit dem Risiko muss ja jeder Toursieger irgendwo leben, dass man irgendwann jemand aus seinem Team erwischt wird, der ihm auch mal aus dem Wind gehalten hat.
Ja, klar.
Ne? Also das gehört einfach zu dem Sport dazu. Ne? Genauso wie ein Torwart beim Fußball, jetzt immer noch genauso als mal als Extrembeispiel oder als übertriebenes Beispiel, der kann ja auch nichts dafür, wenn sein Stürmer gedopt ist und Tor schießt und er dadurch Weltmeister wird. Ne? Also,
natürlich nicht, wobei das ist in einem, ja, gut, Radsport ist jetzt eigentlich ein Mannschaftssport, aber im Endeffekt dann doch ein Stück weit auch ein Individualsport.
Genau, die prozentuale Verteilung ist eine andere als bei einem Mannschaftssport. Deswegen sage ich ja, das Beispiel und deswegen jetzt auch noch Torwart und Stürmer, ist das Ganze auf die Spitze getrieben.
Ja, im Fußball, das ist halt wieder eine ganz andere Geschichte, meiner Meinung nach, sobald ein Spieler einer Mannschaft und es geht wirklich um die Mannschaft, die dann im Endeffekt den Erfolg erzielt, und einer ist gedopt, dann müsste eigentlich die Mannschaft raus sein. Also komplett. Mhm. Weil das Team funktioniert nur als Mannschaft.
Genau.
Das Team hat ja dann immerhin nicht mit 10 Mann gespielt, sondern dennoch mit 11. Es ist ja nicht so, dass man einen Spieler da einfach rausnehmen kann. Aber ja, Niklinski hat jetzt natürlich nicht den Anteil, den jetzt vielleicht ein Jakob Fuglsang oder ein Nibali da jetzt wirklich direkt selbst so hatten.
Mhm. Behalten wir mal die Fälle Astana im Auge. Ich habe schon heute auch das Gerücht gehört, das ist eine Art Adventskalender. Also bis zu Heiligabend wird man 24 Kasachen erwischt haben. Wollen wir das mal nicht hoffen, weil sonst, ich sehe schon die ARD Bericht erstatten vor der Tour de France und Nibali wird bei jedem dritten Satz wird erwähnt, dass in seinem Team es ja zuletzt 5 Dopingfälle gegeben hat. Und das möchte ich mir gar nicht erst ausmalen. Ja, wir haben gedacht, nicht richtig viel los. Was machen wir da? Besprechen wir so ein bisschen zumindest die Transfers, die schon mal... mir ist noch ganz was anderes eingefallen, was ich erwähnen wollte. Ja. Mach ich dann am Ende. Oder mache ich es jetzt? Ganz was anderes. Wir haben ja unter der letzten Sendung hatten wir auch mal Kommentare unter einer Willhome-Folge. Und da hat es uns ja ganz besonders gefreut, dass auch mein Mädchen kommentiert hat. Das hat uns wirklich sehr, 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 sehr berührt. Und vor allen Dingen dich auch, weil sie hat auch noch besonders den Will Race hervorgehoben und unseren Humor. Damit kann sie ja nur mich meinen.
Es ist natürlich absolut aufgefallen, dass die Dame Fachkompetenz besitzt. wer uns lobt und das noch als Frau. Also das muss auch wirklich jetzt wirklich gewürdigt werden. Also da.
Nee, du darfst jetzt bitte jetzt nicht in die Sexismusfalle gehen. Da sind wir nämlich mit der letzten Snack-Folge reingetreten.
Nein.
Nein, wir wollten uns einfach bedanken, weil das war so meines Wissens nach...
Christian, bei uns geht nur der Daumen hoch.
Oh Gott. Das war zumindest so tragisch, das jetzt auch ist, nach der Birgit, die Verstorbene, mal ein Kommentar eines Mädchens, und das hat uns sehr gefreut. Ihr bekommt auch noch was, das habe ich ja schon angekündigt, bin noch nicht zugekommen, aber auch dich hat es sehr gefreut, dass unser Humor, also mein Humor und dein Ertragen gelobt wurde. Das fiel mir jetzt nur ein, das wollte ich noch erwähnen. Aber jetzt kommen wir zurück. Wir wollten mal so ein bisschen über Transfers schon sprechen. Was sich so getan hat bisher. Du hast einen besseren Überblick als ich. Deswegen musst du mir das jetzt erklären.
Genau, also wir haben gedacht, so ähnlich wie wir es letztes Jahr gemacht haben, gehen wir so ein bisschen in dieser Folge mal die World Tour Transfers mal so ein bisschen durch. Fangen wir chronologisch oder mit nach Alphabet an. Asche de Serre, La Mondiale.
Mhm. Soll ich erst sagen, wen ich davon kenne und die besprechen wir dann? Keinen.
Keine?
Doch, klar. Zugänge, von Summeren, von Garmin kenne ich. Backelands von Omega natürlich. Und da hört es dann auf. Von den Abgängen her, Julian Kern. Ja. War das der 24-jährige Deutsche?
Richtig.
Ja, ich habe die Begründung nur am Rande mitbekommen, der seine Karriere beendet hat jetzt mit 24 und es fiel ihm nicht ganz leicht, aber ja, ist so. Das sind so die drei Menschen, die ich bei Ager de Serre kenne.
Ja, also Jan Backeland, mit Sicherheit eine Top-Verstärkung, weil wirklich auf jedem Terrain ist mit ihm zu rechnen. Zwar auf keinem so richtig stark, aber er hat letztes Jahr ja auch bewiesen, oder dieses Jahr, er hat das gelbe Trikot getragen bei der Tour. Mhm. Ne, müsste letztes Jahr gewesen sein, oder?
Ah, wurscht.
Als die Tour auf Korsika begann, war das dieses Jahr?
Letztes Jahr, ja.
Van Zummeren, ja, ehemaliger Sieger von Paris-Roubaix, hat mit Sicherheit bei Ager de Serre La Mondiale wieder mehr Möglichkeiten für sich selbst da zu fahren. Wen wir in der letzten Folge, meine ich, schon mal erwähnt haben, war Nico Denz, junger deutscher Fahrer, der jetzt Ende 2015 dann nochmal als Stagiaire fahren wird, ab 2016 dann voll dort einsteigen wird, ist auch dieses Jahr schon als Stagiaire dort gefahren und war wohl recht gut. Mhm. Oder hat die Leute, die Teamchefs überzeugt. Abgänge, Apollonio, schneller Mann, war schon bei Sky zuvor. Bouet, eher ein bergfester Fahrer. Hutarovic, Sprinter, hat, meine ich, die Etappe gewonnen bei der Polen-Rundfahrt, als es wirklich als Weltuntergangsstimmung war im Sprint.
Ah, okay.
Und gut, Julian Kern, sehr, sehr schade, muss ich wirklich sagen, wenn ein junger Fahrer dann gleich schon aufhört. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht Bora ihn unter Vertrag nimmt. Auf der anderen Seite, ja gut, mit Geld um sich schmeißen können sie auch nicht. Ein Pro-Kontinental-Team hat er wohl auch nicht gefunden. Und der Schritt zurück in den Kontinentalbereich mit 24 ist dann auch ein sehr, sehr schwieriger. Ja. Mhm. Und von daher, ja, nennen wir es eine vernünftige Entscheidung, dann sich frühzeitig auch anders zu orientieren. Aber wir haben ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass es auch immer mal wieder so Entwicklungen gab, dass manch einer auch mal nach einem Jahr Pause dann doch wieder angefangen hat oder doch noch ein Arrangement gefunden hat. Vielleicht wird das ja noch was.
Ja, so das Modell, wie heißt er nochmal? Julius, 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 sag doch mal.
Wer?
Aus Münster hat hier gewohnt um die Ecke.
Linus Gerdemann.
Linus Gerdemann, nicht Julius Gerdemann. Julius Gerdemann, der Mann mit der Frisur. Nächste Truppe. Machen wir es nach dem Prinzip weiter, ja? Dass ich sag mal die, die ich kenne. Und dann Lars Boom hat leider Gottes das holländische Belgien-Team verlassen und zu Astana gewechselt. Und dann sind da die Diego Rosa, nee. Luis Leon Sanchez, der ist noch untergekommen, den kenne ich auch noch. Und das war es auch schon. Also so richtig massiv verstärkt haben sie sich nicht, zumindest nicht von Leuten her, die mir bekannt sind. Wenn ich mir so anschaue, es sind zwei Leute aus dem eins, zwei, aus dem Kontinentalteam gekommen. Da weiß man ja jetzt, was los ist. Und ansonsten Lars Boom und Luis Leon Sanchez. Gegangen sind, ja, kenne ich keinen.
Die schnellen
Gas,
Männer.
doch Gasparotto, den kenne ich. Und ansonsten, ja, die Sprinter, wie du schon sagst, ne? Breikovic
Ja,
kenne ich.
Breitwitz ist jetzt der Einzige, wahrscheinlich, der jetzt im Sprint gar nichts zu ver.
Nee, aber den kenne ich, habe ich ja gesagt. Ne? Ein bisschen zuhören. Und natürlich die Iglinskis, aus bekannten Gründen. Ansonsten wird es relativ unspektakuläre Geschichte, bis auf Luis Leon Sanchez.
Ja, Bohm, der Sieger der Kopfsteinpflaster-Etappe bei dieser Tour, bei der diesjährigen Tour, mit Sicherheit nächstes Jahr im Aufgebot von Astana zu erwarten. Es soll ja wieder über Kopfsteinpflaster gehen. Dario Cataldo hat schon eine ganz, ganz steile Ankunft bei der Vuelta mal gewonnen. Beim Giro war er des Öfteren in den Top 15, also ein solider Helfer. Laurens de Vreeze hat, meine ich, Paris-Tours gewonnen, als Thomas Voeckler so sauer war. Ich meine, das wäre Laurens de Vreeze gewesen. Bin mir jetzt allerdings auch nicht ganz sicher.
Die Laurenz, die Fresse.
Ja, halt die Fresse, nein. Dann noch ein ganz interessanter Mann vielleicht für die Zukunft, Miguel Angel López, der Sieger der Tour de l'Avenir. Also die
das
Erfahrung zeigt, die Sieger der Tour de l'Avenir, mit denen ist zu rechnen. Unter anderem hat auch Nairo Quintana mal die Tour de l'Avenir gewonnen.
Das haben wir schon mal gesagt, glaube ich sogar.
Und unter anderem auch mal Bauke Mollema. Ja gut, nicht aus jedem Tour de l'Avenir-Sieger wird dann auch wirklich ein sympathischer Mann. Gut, du sagst Luis Leon Sanchez, klar. Hat jetzt das eine Jahr bei Caja Rural so ein bisschen abgesessen. Seine Ergebnisse waren nicht ganz so stark. Man darf gespannt sein, wie er
Ihm
nächstes Jahr
fehlt noch,
einsteigt.
ich hatte auch oft den Eindruck, dass ihm einfach die Leute fehlten um ihn herum.
Das mag sein.
Also es ist ja noch als Einzelkämpfer nicht immer einfach.
Als Abgänge, Brajkovic, ja, hat schon das goldene Trikot bei der Vuelta getragen 2006. Zeigt auch, er ist schon recht lange dabei. Den richtigen Durchbruch hat er nie geschafft, obwohl er mal bei der Tour auch unter den Top 10 gelandet ist. Und mit Gasparotto, ein Sieger vom Amstel Gold Race vergangener Tage. Erwähnenswert, aber mit Sicherheit auch nicht mehr ganz auf der Höhe seiner Leistung.
Ja. BMC. Da sind jetzt schon Namen, die ich gar nicht kenne. Caruso, ne? Den schlechten Witz spare ich mir. Demacci, Cane von Alessandro Demacci, mir im Begriff schon gehört. Jörg Roßkopf, ehemaliger Tischtennisspieler. Gerüchte, ja, Dennis Rodman. Und Samuel Sanchez natürlich, aber ansonsten relativ
Naja, das sind jetzt keine.
namenlose Truppe.
Das sind jetzt Fahrer, die schon in der Saison für BMC fuhren. Rowan
Ja,
Dennis und Samuel Sanchez.
während der Saison 14 gekommen sind. Abgänge natürlich, so aus deutscher Sicht der wichtigste, Dominik Merz geht zu Bora. Und sonst vielleicht noch der interessanteste, Samuel Sanchez geht zu Lampre. Und
Wahrscheinlich oder vielleicht, als es noch ein Gerücht.
Huschoff beendet seine Karriere und Cadel Evans beendet seine Karriere.
Ja,
Also
man
das
hört
sind
sagen,
so.
Weltmeisterschwund bei BMC, Ballan gesperrt, Hüschhoff beendet Karriere, Evans fährt noch die Tour Down Under, dann ist es auch vorbei. Also die Zeiten, in denen BMC da jetzt wirklich mehrere aktuelle oder ehemalige Weltmeister da im Team haben, die ändern sich jetzt wirklich und gehen halt auch jetzt langsam alle in Rente. Zugang, du hast schon gesagt, Damiano Caruso, interessanter Mann. Letztes Jahr bei der Vuelta recht gut. Demarchi, super Tour de France gefahren. Ein Mann, der gerade in Ausreißversuchen da geglänzt hat. Ein Mann für die Zukunft mit Sicherheit, Dylan Teuns. Das meine ich, ein Belgier, der als U23-Fahrer schon recht große Erfolge hatte. Auf Seite der Abgänge, Stephen Morabito, wundert mich ein Stück weit. FDJ hätte ich jetzt nicht gedacht. Ein Fahrer, der, meine ich, bei BMC eigentlich immer geschätzt war. Vielleicht kriegt er woanders mehr Geld. Bei Samuel Sanchez muss man noch aufpassen, wo es ihn hin verschlägt. Eigentlich ähnlich wie letztes Jahr. Also da hat es bei Samuel Sanchez ja auch sehr lange gedauert.
Ja. Cannondale, Garmin, das ist jetzt der Sonderfall, eine Fusion der beiden Teams. Und da hat da naturgegebenermaßen bei so einer Fusion gibt es viele
Verlierer.
Verlierer, genau. Ich sehe jetzt gerade, wir kommen auf ein Problem. Und zwar, wenn wir jetzt alle Zu- und Abgänge besprechen, dann besprechen wir die Abgänge ja dann teilweise nochmal als Zugang und umgekehrt.
Ja, wir gehen jetzt einfach kurz auf die Zugänge ein. Oder wir
Genau,
können.
wir machen nur noch die Zugänge und die, die aufgehört haben. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Wen haben die an Zugang? Man muss vor Augen führen, wir haben jetzt eine ewig lange Liste an Abgängen und drei Zugänge, wovon ich noch keinem einzigen, bei zwei habe ich von dem Team noch nicht mal was gehört.
Für mich der absolut interessanteste Mann, Ruben Zipunkte.
Sich über Namen lustig zu machen, ist auch gemein eigentlich, ne?
Nein, er ist damals zusammen mit Rick Zabel zum Nachwuchsteam von Rabobank gegangen, als noch ganz junger Fahrer, als deutsche Fahrer dann bei Rabobank nicht mehr erwünscht waren, ist er den Schritt in die USA gegangen. Und hat dann letztes Jahr bei der Tour of Utah sogar einen Etappensieg dort geholt. Mehrere andere Top-10-Ergebnisse noch. Und ist mir dann persönlich beim U23-Rennen sehr, sehr positiv aufgefallen. Der Nationaltrainer hat im Nachhinein sogar gesagt, hätte er nicht diesen tollen Ausreißversuch noch unternommen während des Rennens, hätte er am Ende mit um Gold sprinten können. Also damals ein ganz starkes Rennen, ganz junger deutscher Mann. Und von dem werden wir mit Sicherheit einiges hören. Ist jetzt der Fahrer, der jetzt, ja, wenn man jetzt aus Cannondales Sicht mal das Ganze betrachtet, den Michel Koch aus Deutschland so ein Stück weit vielleicht ersetzt.
Heißt das Team jetzt eigentlich Cannondale Garmin? Das muss mir noch so ein bisschen von den Lippen kommen.
Cannondale Garmin, ja.
Ja, okay. Ja. Kein Schaden mehr, okay. Das nächste Team, das ist auch schön, dass wir jetzt so die Namen mal, die neuen Namen uns schon mal so zumindest das erste Mal ins Ohr rufen. Etix Quickstep Cycling Team. Also Omega ist raus, Omega Pharma ist raus und jetzt nur noch Quickstep Etix. Weißt du, was Etix ist? Firma? Nee, ne?
Nein, da bin ich überfragt.
Machen ihren Job ja schon mal ganz gut, ne? Als Sponsor. Ethics Quickstep, also Ethics ist eine Sporternährung. Aha, siehst du, genau unser Metier eigentlich, ne? Sollten wir uns
Macht
mal.
sogar Sinn.
Macht Sinn.
Sollten wir vielleicht mal anschreiben.
macht Sinn. Und vor allen Dingen der Wechsel vom Pharmaunternehmen zum Ernährungsunternehmen macht dann auch eigentlich so ein bisschen Sinn. Zugänge. Ich kenne den Sohn von Gabriela Sabatini, Fabio. Und ich kenne David de la Cruz von NetApp ist gekommen. Der Name sagt mir auch noch was. Und das war es dann auch schon so langsam. Maxime Bouet, irgendwo auch schon mal gehört.
Ja, also Della Cruz, ein Mann von Bora. Ich bin mir recht sicher, dass sie ihn bei Bora gerne behalten hätten, weil er gerade in den Bergen sehr, sehr solide Helferleistungen gebracht hat. Auf der anderen Seite war bei Bora das Budget jetzt vielleicht auch nicht groß genug, um da jetzt wirklich jeden, der woanders einen lukrativen Vertrag unterschreiben kann, zu halten. Und Quickstep ist dafür bekannt, dass sie sehr viel Geld zur Verfügung haben. Ich denke mal, sonst wäre Toni Martin da auch vor einiger Zeit nicht hingegangen.
Ja.
Sabatini, du hast sie noch angesprochen, ein recht endschneller Mann. Kein Mann, der jetzt wirklich in den Sprints oder in den großen Sprints ganz weit vorne landet, aber in den Top Ten ist ihm durchaus mal zuzutrauen, wobei ich ihn dann eher so als Anfahrer für Cavendish sehe.
Bemerkenswert finde ich noch, dass bei den Abgängen, wir haben ja gesagt, wir nehmen jetzt mal nur die Abgänge, die besonders sind und die nicht wieder irgendwo als Zugang auftauchen. Alessandro Petacchi hört nicht auf, sondern hängt noch eine Saison woanders dran, bei Cofidis Solutions. Der ist unkaputtbar oder hat er einfach zu Hause eine nervende Frau oder mag er seine Hunde nicht mehr oder was ist da los?
Ich weiß es nicht, aber man muss jetzt auch mal folgende Situation sehen. So ein Petacchi Wie alt ist er? 40 vielleicht? 41?
Nee, der ist älter.
Nee, nee, Jahrgang 73, älter ist er nicht.
Alter, weißt du, Jahrgang an was? 73?
Älter ist er nicht, 74 vielleicht, aber 73, 74.
Der ist erst 74er Jahrgang. Hätte
Ja.
ich jetzt nicht gedacht.
Ja.
Na, habe ich. Na,
Ich denke mal, für manche Fahrer, also wenn er jetzt ein Stück weit einzieht, dass vielleicht das ganz große Gehalt jetzt nicht mal mehr drin ist, und aber er genießt das noch, das Reisen, rumkommen, Fahrradfahren,
ja.
ist doch sicherlich erstrebenswerter, als wenn er jetzt sagt, okay, gut, er macht einen anderen Job, bei dem er vielleicht weniger verdient und ganz anders arbeiten muss. Und ich denke, gerade so als Leitfigur in einem Team mit vielen jungen Fahrern kann er das sicherlich sehr, sehr viel an Erfahrung weitergeben.
Ich hätte ihn deutlich älter geschätzt. Ich hätte ihn jetzt mindestens auf 42, wenn nicht 43 getippt. Deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen korrigiere, ziehe ich das zurück, was ich gesagt habe. Ja, klar, also er ist in dem Alter, wo Jens Vogt gesagt hat, auch 2 Jährchen hänge ich noch dran. Insofern absolut gerechtfertigt. Als nächstes sind wir beim Team Europcar.
Okay,
Okay.
jetzt in Schutz nehmen, also da bin selbst ich überfragt.
Okay,
So,
Team
willst du
F.
sagen, während der Saison, Dan Craven, okay, der Mann mit dem Bart oder wie ich ihn auch nenne, der Christian von Europcar, den hat man während der Vuelta zumindest schon mal gesehen. Beim Rest, keine Ahnung, wird man nächstes Jahr sicherlich sehen, also Europcar hat sich mit Sicherheit diese Saison, was Zugänge und Abgänge angeht, nicht verstärkt.
Ja, mehr fällt mir dazu auch nicht ein, außer ich weiß nicht, ob am Ende ob das neue Team Bora auch noch aufgelistet wird, weil das.
Das können wir ja noch dazu nehmen. Das ist dann in der nächsten Kategorie bei Pro-Kontinental-Teams.
Ah ja,
Das
okay.
würde ich als Abschluss, ist das, denke ich mal, noch eine schöne Übersicht.
Ja. FDJ. Ja.
Ja, ein schneller Mann von Europcar, Kevin Reeser.
Aha.
Steve Morabito hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Am Berg nicht schlecht. Ja, generell eher an Qualität verloren. Vor allem die Sprinter, also Buhani will da Demar aus dem Weg gehen, sieht seine Chance oder die Bezahlung anderswo deutlich besser. Und von daher werden sie sich nächste Saison nicht mehr innerhalb eines Teams aus dem Weg gehen, sondern sich bei den gleichen Rennen da wirklich mal Mann gegen Mann da gegenüberstehen, und bei der Tour wird mit Nasser Buhani zu rechnen sein.
Jetzt kommen wir zum ersten, ja, deutschen. Ist es jetzt eigentlich ist es ein holländisches Team mit deutschem Mitsponsor?
Ich
Ja,
glaube,
so muss.
offiziell ist es, glaube ich, ein deutscher Sponsor, aber niederländische Lizenz.
Genau,
So könnte es sein.
ja. Ja, ich muss kurz lachen. Lars van der Haar kommt.
Ja, das haben so holländische Namen so an sich.
Ja, aber beim Team Alpecin.
Ja.
Er ist ein Groschen, aber bei dir auch nicht sofort gefallen. Das freut mich ja auch mal. Ja, mein Gott, der VDH und der Jones kommen, ne? Also so richtig ich bin ja offen und ehrlich, ne? Ich kenne vielleicht von so einem, bei so einer Tour von den 200 Fahrern kenne ich mit Sicherheit mehr als die Hälfte. Von denen kenne ich jetzt wirklich keinen.
Ja, Ludvigsson ist, meine ich, schon als der Share gefahren.
Ja.
Den Carter Jones ist auch ein Fahrer, den man gerade aus der Americas Tour kennt. Lars van der Haar, Sigur Vatens kenne ich jetzt nicht. Brian Bulgarz, der ist während der Saison dazugekommen. Den kennt man jetzt so ein bisschen. Aber generell würde ich sagen, okay, gut. Kader, wenn man Abgänge, Zugänge vergleicht, nicht unbedingt eine ganz, ganz große Veränderung.
Ja,
Passt
also
so. Hätte ich
passt,
mir
passt.
vielleicht gewünscht, dass das vielleicht jetzt auch, wenn die Ausrichtung ein bisschen Richtung Deutschen geht, dass man vielleicht dann so einen Michel Koch dann vielleicht einfach mal verpflichtet. Ist mit Sicherheit nicht der teuerste Fahrer.
Nee, also ich hätte gedacht, das wird so sein, wenn es das Team Bora nicht gibt. Ja, warten wir einfach mal ab. Also ich sehe das jetzt auch noch so ein bisschen. Wer weiß, wie viel Alpecin jetzt in diese neue Saisonplanung schon mit reinreden konnte und wie sich das längerfristig entwickelt. Das ist ja jetzt schon ein sehr niederländisches Team und warten wir mal ab. Ich gebe dem jetzt erstmal 2, 3 Jahre. Die sollen sich einfach schön langsam entwickeln. Das wäre mein Wunsch, vor allen Dingen jetzt im Hinblick auch auf die ARD. Katuscha. Ja. Lampre? Nee.
Nein, nein.
Katuscha? Nee. Also muss ich jetzt gestehen, sagt mir jetzt nicht wirklich was.
Also Lagutin, ein sehr, sehr offensiver Fahrer. Man sieht, wenn man jetzt Zugänge, Abgänge vergleicht, dass da so dieser Übergang von Rus Velu zu Katuscha, dass der sehr, sehr leicht möglich ist. Also da ist die Zusammenarbeit sehr, sehr, sehr gut. Vor allem auch merkt man, dass es auch durchaus möglich ist, da mehrmals hin und her zu wechseln. Vielleicht Richtung Zukunft eine ganz, ganz tolle Verpflichtung Sven-Erik Byström, der aktuelle U23-Weltmeister, Norweger, der das ganz, ganz stark bei der U23-WM gemacht hat, ausgerissen. Keiner konnte ihm folgen an diesem letzten kurzen Stich. Top gemacht. Jacobo Guarnieri, Astana, ein schneller Mann. Machado, letztes Jahr noch bei NetApp, vorher bei Leopard Trek, beziehungsweise den Vorgängermannschaften. Es ist so ein Rundfahrer, aber jetzt nicht der allerersten Güte. Bei der Tour de France ist er dadurch aufgefallen, dass er eine Zeit lang recht nah am gelben Trikot dran war. Durch einen Ausreißversuch auch. Und hat sich dann durch die Tour durchgeschleppt. Also ich bin mir sicher, wäre auch ein Mann gewesen, den Bora gern behalten hätte.
Aber insgesamt sehe ich bis jetzt, also das sind alles so, die spektakulären, vielleicht, da kommen wir auch gleich noch zu, aber so spektakulär ist da nicht wirklich was passiert. Also jetzt kommen schon so mal wieder Namen, bei Lampre zum Beispiel, ein Ruben Plaza kommt dahin. Das ist zum Beispiel so ein Name, der sagt mir was, den kenne ich. Samuel Sanchez kommt gerüchteweise dahin. Chris Horner, hä? Nee, der ist doch wieder gegangen. Das sind schon eher so Namen, wo ich was mit anfangen kann.
Ja. Ja, Ruben Plaza. Ein Fahrer, den ich eigentlich immer sehr, sehr, sehr mochte, auch immer noch mag, ist jetzt auch schon 34, wird jetzt im Februar, am 29. Februar dann noch 35. Muss man jetzt auch sehen, was er jetzt wirklich noch zu leisten imstande ist. In den letzten Jahren war er immer im Tour de France-Aufgebot von Movistar, meine ich, drin. Hat in den Jahren, als Valverde nicht dabei war, im Jahr 2011 wurde er sogar, glaube ich, mal 11. oder 12. der Tour. Also ein Fahrer, der eigentlich so als Helfer eigentlich fast alles mitbringt. Erfahrung ist auf jedem Gebiet recht gut. Hat, meine ich sogar, immer noch den Rekord für den schnellsten Schnitt in einem Zeitfahren bei der Vuelta.
Okay.
Im Jahr, glaube ich, 2004 oder 2005 aufgestellt. Allerdings, wenn man sich jetzt mal die Zugänge so anguckt, Eduardo Estrada, Chun Kai Feng, also das ist
ja.
Skabu, Gebremarian Grimmer, Ilya Koschevoi, Luca Pibernik, dann ja, ist Ruben Plaza vielleicht noch der Einzige, der jetzt wirklich jetzt erstmal so ein bisschen richtig für Qualität steht. Mhm. Wenn man da hingegen, in dem Fall möchte ich es mal gern tun, die Abgänge sich mal anschaut, Winner Anacona, vielleicht noch ein Fahrer, der bei der Vuelta dann noch mit dem Etappensieg am Berg auch gezeigt hat, dass er punktuell wirklich mal zu Top-Platzierungen in der Lage ist. Und mit Damiano Cunego geht vielleicht jetzt nicht unbedingt der die größten Ergebnisse in der letzten Zeit eingefahren hat.
Der auch nicht unbedingt für den Ruf des Teams unbedingt gesorgt hat.
Ja, aber mit Sicherheit der Mann mit dem größten Namen im Team war.
Ja.
Dazu geht ein Chris Horner.
Und vielleicht
zu einem Kontinentalteam aus Amerika, also auf ganz großer Bühne wird man ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ja, also bei Lampre weiß man nicht wirklich, wo es wirklich hingeht. Also
Felipe Pozzato angeblich?
Als Abgang, ja, also sie verhandeln noch mit ihm. Ja, bei Lampre, also da ist der Aderlass dann doch schon recht deutlich. Also da viel Qualität ist im Kader nicht vorhanden, kommt vieles auch von drauf an. In welcher Funktion jetzt Diego Ulissi überhaupt nächstes Jahr da mitwirken kann, ob er da jetzt als Fahrer wirklich in Erscheinung treten kann oder ob er da jetzt als Bankwärmer da wartet, bis eine mögliche Strafe da abgesessen ist, ja.
Ja, Aber zumindest tut sich da mal was mit Namen, die ich anfangen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum neuen, sind sie dann eigentlich noch dein Lieblingsteam dann? Also Lotto, NL, Jumbo? Jumbo ist doch immer gut. XXL ist passt.
Naja, eigentlich, mein Haus ist ja ganz, ganz eng mit dem Namen Bauke Mollema. Von daher glaube ich, dass da der Hass in ein anderes Team jetzt dieses Jahr
transportiert
wurde. In welches genau, das werden wir gleich noch sehen.
Aber das Team, das Nachfolgeteam von Belkin, dem auch Mitsponsor der Computerinfrastruktur einer dir nahestehenden Person. An Zugängen ist da jetzt auch nicht wirklich, Gerd Stegmanns soll angeblich kommen, aber ansonsten ist da auch jetzt nicht wirklich so Kevin de Wert vielleicht noch, aber ansonsten ist da jetzt nicht viel Klasse mit dabei.
Ja, also ganz klar, auch großer Aderlass, Lars Bohm, ein Fahrer, Kopfsteinpflaster-Spezialist, der da ganz klar abgeht. Bauke Mollema, in den Rundfahrten dann vielleicht doch mit der beste Mann. Gut, man hat jetzt letztes Jahr bei der Vuelta gesehen, ein Gesink ist wieder auf dem Vormarsch. Mhm. Der kann in die Rolle vielleicht dann doch wieder reinschlüpfen. Ansonsten auch Lars-Peter Nordhaug auch weg. Also das ehemalige Team Belkin verliert da enorm an Qualität.
Mhm. Man ist gespannt, was daraus jetzt wird. Also ein neuer Sponsor, der vielleicht jetzt nicht mehr so viel Geld reinsteckt, kann ich mir vielleicht ist das ein Grund dafür, aber mit weniger Geld dann ein Team, was ja auch im letzten Jahr nicht so wirklich 100%, ich meine, es kommen viel aus dem ehemaligen Rabobank Development Team hoch. Vielleicht ist das ja auch ein Schritt in die Richtung, vielleicht ein junges Überraschungsteam, vielleicht kann das daraus werden.
Vor allem gerade dieses Rabobank Nachwuchsteam ist ein Team, das sehr große Qualität hat, also mit so das Beste im Nachwuchsbereich.
Und auch immer große Namen hervorgebracht hat.
Wenn man sich mal so die letzten Jahrgänge mal durchschaut oder die Holländer, die haben ja fast jedes Jahr einen richtigen Knaller, der da mit 22, 23 schon wirklich auf Top-Niveau fährt. Also wenn man da an Gesink zurückdenkt, da meint man jetzt, der ist da schon 10 Jahre im Geschäft. Allerdings ist der immer noch erst 28. Also
ja, das stimmt.
Die bilden die Fahrer schon top aus.
Das stimmt mit Gesink, das ist immer... Da denkt man, der ist jetzt mindestens Anfang seiner 30er, so 32, 33, 34 oder so. Da ist der noch so nicht jung, aber so für seine Vita schon unfassbar jung. Wir sind bei, mit den Namen machen sie es einem auch nicht immer einfacher nur, ne? Wir sind bei lustiges Taschenbuch. hast du früher auch mal diese lustigen Taschenbücher gelesen?
Ab und zu, eher selten, muss ich sagen. Aber ich habe die Mickey Maus, habe ich mir früher ab und zu gekauft. Und vor allem dann, wenn es dann so, ja, keine Ahnung, da gab es ja dann so Sets, die man teilweise über 3 Wochen, wenn man jede Mickey Maus kauft, dann so zusammenbauen konnte, so ein Detektivset, wie so eine Art, so ein kleines Handy, wo dann so ein paar Accessoires drin sind, wo man dann Verbrecher mitjagen kann. Sowas habe ich dann gern gesammelt.
Nee, ich habe diese lustigen Taschenbücher und ich habe mir auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder eins gekauft, einfach nur um mal so ein...
Ein Kindheitsgefühl wieder.
Nee, ich wollte mal sehen, ob das noch so ist. Und hab dann auch welche, ich habe noch ein paar alte hier, damit so mit ganz früher verglichen. Ganz früher waren die noch teilweise, da war nur jede zweite oder dritte Seite farbig, zum Beispiel. Der Rest war schwarz-weiß. Aber das war kurz nach dem Krieg, da kannst du dich nicht dran erinnern. Warum wir also abgeschliffen sind, das neue Team Lotto Sudal heißt abgekürzt LTB, lustiges Taschenbuch. Deswegen haben wir diesen kleinen Exkurs gemacht.
Hießen sie aber letztes Jahr auch schon.
Echt? Ist mir nicht aufgefallen, siehst du mal.
Aber letztes Jahr, naja, Lotto Sudal, das ist wahrscheinlich nicht die Abkürzung LTB. LTB steht mit Sicherheit für Lotto
Billigsoll. Ja, das schon, aber das war mir nicht so richtig. Die kommen, ja. Okay, Thomas de Gent, kenne ich den, ja, ne? Und,
das war's. Ja, über den Rest, Oliver Kaisen beendet seine Karriere, ist ein recht großer Mann gewesen. Mhm. Ansonsten, es bleibt fast beim Alten. Also werden einige Nachwuchsfahrer aus dem Lotto Bellisol U23-Kader werden übernommen. Muss man jetzt mal abwarten.
Mhm. Kommen wir zu deinem Leib- und Magenteam. So richtig viel. Okay, der Abgang von Blaser eben haben wir schon angesprochen. Marc Soler, kenne ich den? Ist das der oder gibt es da noch einen zweiten Soler?
Du verwechselst ihn mit Juan. ich weiß gar nicht, mit dem ehemaligen Kolumbianer, der das Bergtrikot bei der Tour gewann, ich weiß schon. Nee, das ist ein anderer, das ist ein
Okay.
Spanier, ein junger Spanier. Ja, bei Movistar mich wundert, ganz ehrlich, in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass es doch so einen Trend gibt von Movistar, alternde Fahrer nach der Blüte ihrer Karriere dann doch noch zu verpflichten.
Das heißt Gnadenbrot.
Und dieses Jahr ist es eher so ein bisschen andersrum. Also Gutierrez ist Jahrgang 78, der Movistar verlässt und seine Karriere beendet. Blaser wird jetzt bald 35, Jahrgang 80, der jetzt Movistar Richtung Lampre verlässt. Sylvester Smith ist Jahrgang 77 und verlässt jetzt. Also da setzt man jetzt wirklich eher auf jüngere Kräfte. Gutierrez hat einen Großteil seiner Karriere bei Movistar verbracht, war immer ein treuer Helfer. Ruben Blaser auch schon etliche Jahre dort. Sicherlich beide haben ihre Leistung gebracht. Bei Sylvester Smith sehe ich es ein bisschen anders. Also wenn man sich an seine, ja, ich möchte jetzt nicht von frühen Zeiten reden, aber vor einiger Zeit zumindest noch hat er da Basso die Berge quasi hochgeschleift, war vor 5 Jahren der Edelhelfer schlechthin, möchte man fast meinen. Aber in den letzten Jahren
Kam nichts mehr.
kam gar nichts mehr. Von daher die Trennung ist da der logische Schritt. Zugänge, Wiener Anacona kommt von Lampre, wenn man jetzt mal so den Tausch Blaser Anacona jetzt mal rausholt. Anacona wesentlich jünger, also ich meine Jahrgang 88.
Und er ist halt ein Winner, ne?
Er ist ein Winner. Wenn er jetzt endlich mal die Siegesmentalität danach zum Team Movistar bringt, ganz großes Kino.
Ganz
Aber
großes
ich denke
Wortspiel.
mal, gerade dass er bei der Vuelta da nochmal lief, die Verantwortlichen überzeugt hat mit seinem grandiosen Etappensieg und auch im Gesamtklassement war er nicht ganz so weit weg. Ruben Fernandes, Sieger der Tour de l'Avenir aus dem Jahr 2013. Würde ich jetzt allerdings jetzt nicht zu hoch bewerten. Er war 2013 auch schon 22. Kann man jetzt halt nicht gleichwertig sehen, wie jetzt jemand, der jetzt mit 20 schon die Tour de l'Avenir gewinnt, wie es jetzt beispielsweise bei Quintana war. Marc Soler ist so ein Zeitfahrspezialist, eher so ein Ebenenfahrer aus Spanien. Rory Sutherland, ein recht erfahrener Mann von Tinkoff Saxo. Ja, ich glaube generell waren die Neuverpflichtungen recht günstig.
Ja.
Es war eher was,
Finanzieller Gesichtspunkt würde ich das auch so sehen.
war eher so eine, ja, für die Kaderbreite recht gut. Ich denke schon, dass man deutlich merkt, dass Quintana vom Gehalt her jetzt einiges kostet, weil Verde hat jetzt einen Vertrag bis 2017 erst unterschrieben. Und die beiden Fahrer werden halt zusammen halt schon sehr, sehr viel vom Gehaltskontingent einfach mal für sich in Anspruch nehmen.
Orica Green Edge. Auch ein Matthew Goss ist gegangen, da zu einem Team, was wir vielleicht auch nachher nochmal kurz ansprechen sollten.
Ja.
Ansonsten auch kommen und gehen, nichts wirklich Interessantes, ist meine
Na,
Meinung.
nicht ganz. Also Caleb Ewan oder
Even.
Ewan, meine ich Silbermedaillengewinner bei der U23-Weltmeisterschaft. Also
Okay.
die Australier haben das ganze Rennen für ihn kontrolliert. Hinten raus hat es nicht mehr ganz geklappt, aber das war eine Wahnsinnsleistung von dem ganzen Team, wie sie mit 5, 6 Fahrern da wirklich 180 Kilometer durchweg kontrolliert haben. Wäre der Fahrer nicht ausgerissen, der Bistrom, wäre er der sichere Sieger gewesen. Also Caleb Ewan, auch ein Mann, der mit 18 im U23-Bereich schon richtig große Erfolge gefeiert hat. Er wird oftmals mit Mark Cavendish verglichen. Er war jetzt diese Saison schon Stagiaire. Und man darf wirklich in freudiger Erwartung sein, wie er sich dann nächstes Jahr weiterentwickelt.
Wer
Also.
ist hier in freudiger Erwartung?
Ja, also ich sagen wir mal so, ich bin gespannt, wie er sich schlägt.
Ja.
Und ich gehe davon aus, dass er schon sehr, sehr schnell einen Matthew Goss da vergessen lässt.
Das, ja.
Vor allem in den letzten Jahren kam ja von Matthew Goss auch nicht mehr das ganz Große.
Das stimmt.
Das
Ja,
stand
das ist.
doch im Schatten von einem Michael Matthews oder auch einem Simon
Naja,
Yates,
das ist.
beide recht endschnell waren.
Ja, er hat es irgendwie nie so richtig dann den nochmal durchgesetzt. Vielleicht machen wir jetzt, springen wir kurz. Ich würde gerne die letzten zwei Teams, ne, die zwei größeren, zu kurz zu Trek. Trek hat nur dann, hat im Prinzip, hat sich nichts viel getan. in Anführungszeichen auf der linken, auf der Habenseite, außer dass sie den Holländer, dessen Namen wir nicht aussprechen, verpflichtet haben.
Na, kurzes blödes Wortspiel. Dreck hat Dreck verpflichtet.
Oh, ganz, ganz knapp über der Kante. Ja, Danilo Hondo, Andy Schleck, Jens Vogt. Das sind drei Namen, die man einfach mal so im Kader verliert. Ich will nicht wissen, wie viel Tour de France da im Hinter stecken, wie viel Erfahrung, wie viel Kampf,
wie viel Leid auch.
Wie viel Leid, wie viel traurige, nie eingehaltene Versprechen, denen man trotzdem nicht böse ist, weil man immer die Hoffnung hatte, bei Andy Schleck zumindest, bin ich echt traurig. Ich hätte gerne noch mal eine gute Saison von ihm gesehen. Ist halt so, ne? Ich wünsche ihm natürlich alles Gute. Ansonsten ist bei Trek, ich glaube, da, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da so langsam, aber ganz, ganz langsam, aber sicher die Lichter ausgehen.
Meinst du, die waren so eng verknüpft mit den Schlecks?
Auch. Ich glaube, wenn ich mir jetzt mal hier sogar auf die Schnelle den Kader von Trek angucke, ja, wer ist denn da noch so richtig, dem man längerfristig was zutrauen würde? Und vor allen Dingen, wenn ich mir die Altersstruktur des Ganzen angucke, mal abgesehen von 1971 Jens Vogt, da sind schon ein paar junge Dinger dabei, aber da ist als so Leistungsträger ein Fabian Cancellara, der es nicht mehr so lange machen wird, ein Steen de Volder, der noch ein relativ großer Name ist, der aber auch jetzt 79er Jahrgang ist, ich sehe da irgendwie nicht Laurent Didier, mein Gott, ne? Ein Popovic, der leider auch irgendwie nie so richtig den Durchbruch geschafft hat. Frank Schleck, wäre schön, wenn da noch mal was kommt, so richtig, der Glaube allein fehlt mir. Was ist denn da noch? Zum Heimat zu Belja ist die große neue Geheimwaffe.
Also Nizzolo, mit Sicherheit ein Sprinter, der es schon angedeutet hat, was er drauf hat. Den würde ich jetzt nicht vergessen.
Ja, aber ein Sprinter,
der Van Poppel, der jetzt im Alter von 21 schon zwei Tour de France in den Beinen hat, also sehr, sehr bemerkenswert. Jasper Stuyven, der bei der Vuelta mit seinen 22 Jahren wirklich einige sehr, sehr gute Sprints fuhr. Darüber hinaus, wen haben wir da noch? Arredondo, der einige gute Leistungen beim Giro gebracht hat, auch da eine Etappe gewonnen hat. Auf einen Namen wollte ich noch. Ah, genau, Bob Dschungels. Also für mich nach wie vor ein Top-Talent.
Ja, das sind vielleicht
Ende des Jahres 22 geworden, ein Fahrer, der unglaubliche Klasse hat, ein unglaublich großes Talent aus meiner Sicht und der auch schon recht früh Profi wurde. Also so einem Fahrer musst du halt einfach jetzt noch seine 2 bis 3 Jahre dann einfach mal zugestehen. Und ich finde es nicht mal schlecht, dass jetzt vielleicht so langsam so ein Schnitt vollzogen wird.
Weil, ich finde, dass der Schnitt, ich finde, dass der Schnitt viel zu langsam gemacht wird, vielleicht sogar.
Viel zu?
Nicht zu kategorisch. Wie soll ich das sagen? Also ich finde, vielleicht sollten sie das mal sogar ein bisschen beschleunigen und da richtig aussieben. Ne, also so
sehe ich anders. Ja? Ich finde diesen fließenden Übergang finde ich sogar für junge Fahrer deutlich besser. Also wenn in dem Moment, in dem jetzt so ältere Fahrer langsam abbauen, aber immer noch quasi im Zentrum des medialen Interesses stehen.
Du meinst das
aber von unten aber Nachwuchsfahrer da sind, die dann schon relativ schnell dann aber auch das Niveau von den Älteren erreichen können, weil das Niveau eben nicht mehr noch so hoch ist, aber noch nicht so im Interesse stehen, fällt es relativ leicht, sich zu entwickeln. Ich fände es jetzt schade, wenn man da jetzt wirklich 2, 3 richtige Topstars holt und gut, aus fahrerischer Sicht ist Mollema eine Top-Verpflichtung. Damit verbaust du den Jungen ja dann auch irgendwie den Weg. Also wenn man es vielleicht mal so sagen will, bei Team Telekom wurde das damals eigentlich aus alterstechnischen Gründen eigentlich optimal gemacht. Du hattest einen Piano Ries, du hattest einen Jan Ullrich. Ein Piano Ries hat abgebaut, ein Jan Ullrich hat aufgebaut und sie waren sich relativ schnell auf Augenhöhe und ich denke, beide haben ein Stück weit von profitieren können, weil sie sich gegenseitig aus der Schusslinie nahmen. Nämlich in dem Moment, in dem ein junger Fahrer dann plötzlich zeigt, ey, er hat was drauf, wird auch der Untergang des Älteren nicht mehr so beleuchtet, weil so die junge, neue Ikone da wirklich im Vordergrund steht. Also das ist meine Sichtweise.
Ja, kann man, ja, ich Kann ich nachvollziehen. Also, dass man sozusagen im Schatten des Großen die Kleinen kommen lässt. Ja. Wobei ich gerade bei dem Team jetzt im Moment so ein bisschen die Gefahr sehe, dass die Alten in Anführungszeichen schon so wenig noch bringen, dass das Licht zuerst noch auf die zu früh auf die Jungen fällt. Ich bin gespannt. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Team.
Ja, aber
Wie das in 2, 3 Jahren so steht.
ich würde dich jetzt ja durchaus auch als interessierten Betrachter der Szene dann doch mal einordnen wollen, der jetzt vielleicht nicht so die
Ja,
ganzen
das reicht.
erfasst, wie ich es jetzt tue, aber dann doch größeres Interesse hat als jetzt der Durchschnittsmensch. Und wenn du mir sagst, dass du jetzt so ein Bob Chungis beispielsweise vielleicht den Namen kennst, aber nicht wirklich was mit anfangen kannst, zeigt es mir ja, dass das mediale Interesse an dieser Person ja noch nicht so hoch sein kann. Von daher
Ja,
entkräftest
absolut.
du ja selbst deine Argumente ein Stück weit.
Ja, aber die Frage ist jetzt, ich meine es dahingehend, es sind ja jetzt auch, wenn man über das Team Track spricht, sind ja jetzt auch aus der vergangenen Saison, sind jetzt drei Bausteine, drei Pfeiler des Ganzen schon wieder weggebrochen. Und sobald jetzt,
Ja,
wie gut in Anführungszeichen noch, wie gut in Anführungszeichen jetzt ein Cancellara in der kommenden Saison noch ist oder wieder sein wird, wer kommt, also weißt du, wen hat man denn dann mal für so eine Tour? Und kommen die jetzt vielleicht sehr, sehr schnell ins Rampenlicht, während sich die Alten, die schon nicht mehr so gut sind, aber auch noch zu gut, um sie nicht zu berücksichtigen. Ich glaube, das kann zu Spannungen in so einer Mannschaft führen. Ich bin gespannt. Also ich würde gerne jetzt mal 2 Jahre vordrehen, vorspulen und sehen, wo das Team dann ist und dann wieder zurückspulen. Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Also bin einfach nur gespannt.
du hast ja gesagt, dass jetzt drei Säulen wegbrechen, über die jetzt in der letzten Saison beispielsweise noch gesprochen wurde. Jetzt muss man aber auch mal differenzieren, warum wurde über diese
Ja,
Person gesprochen? Also das war mit Sicherheit, waren das keine sportlichen Gründe.
nee, auf gar keinen Fall. Aber das war einfach Aufmerksamkeit, ne? In welcher Hinsicht auch immer. Wenn bei Lampre jetzt ein Kunego weg ist, dann ist auch ne? Der ist auch nicht unter sportlichen Gesichtspunkten da im Fokus gewesen, sondern einfach nur Aufmerksamkeit. So, und
Jetzt
deswegen.
kommt da ein Bauke Molle mal hin, die jungen Fahrer. Vorhin habe ich jetzt auch einen Fabio Fellini nicht genannt, der vielleicht auch nächstes Jahr nochmal einen Sprung machen kann. Also ich denke schon, dass es da beim Team Track da noch mit Sicherheit 4, 5 Fahrer gibt, die auch wirklich ganz große Siege zu feiern imstande sind. Ich meine, so ein Cancellara ist nach wie vor das Aushängeschild des Teams. Mit Bauke Mollema kommt da jetzt ein zweiter Fahrer hinzu. Bei Arredondo muss man jetzt mal schauen, wie es nächstes Jahr läuft. Beim Giro hat er das Bergtrikot gewonnen. Ich gehe davon aus, dass er nochmal den Giro fahren wird. Dann geht es weiter. Welche Rundfahrt fährt vielleicht Bob Jungels? Also dem traue ich wirklich sehr, sehr viel zu. Jasper Stuyven schafft jetzt wirklich mit seinen dann vielleicht nächstes Jahr 23 Jahren dann den Sprung in die Sprintelite. Also da gibt es ja doch einige Fahrer, die wirklich Potenzial haben. Gut, auf der anderen Seite, klar, es gibt auch den einen oder anderen Fahrer, wo man jetzt wirklich absehen kann, okay, Heimer Subeldia, er wird nächstes Jahr dann 38. Die ganz großen Leistungen sind jetzt vielleicht nicht mehr zu erwarten, aber ich denke, dass dennoch das Team Track eigentlich so seinen Weg geht und auch nach und nach auf jüngere Fahrer setzt. Ich meine, letztes Jahr fuhren da beispielsweise, also 2013, fuhr da jetzt auch noch ein Andreas Klöden und Chris Horner.
Ja.
Und so werden halt Jahr für Jahr, ich möchte ja, vielleicht so ein bisschen Fahrer, die jetzt dann doch ein bisschen älter sind und nicht mehr so ganz großen vielleicht imstande sind, da ein Stück weit ausgesiebt. Klar, dennoch verliert man vielleicht auch den einen oder anderen Fahrer, jetzt wie vielleicht letztes Jahr dann auch ein Tony Gallopin, der dann auch wirklich dieses Jahr gezeigt hat, dass er zu großen Leistungen auch bei der Tour imstande ist.
Sind wir
Aber
mal gespannt. Also
geht eigentlich gut.
wir sprechen mal heute in einem Jahr darüber, wie das Team Track 2015 sich so dargestellt hat. Ich bin gespannt.
Sehr
Also,
gerne.
vielleicht finde ich auch das Trikot nur einfach so hässlich. Vielleicht ist das, was mich stört. Jetzt ist der Chris entweder hinten rübergefallen oder die Leitung zusammengebrochen. Ja, warten wir mal ab. Wenn der Chris noch da ist.
Ja, ich bin da natürlich.
Ich weiß. Sonst geht bei mir doch ein Lämpchen auf. Reden wir mal über die zwei großen Teams dann noch, die wir uns da aufgebaut haben. Leopold König,
Ja, es
Nicolas Roach, Wouter Poels. Nordhawk, das sind schon Namen, die Sky sich da gekauft haben. Also da Leonard König vor allen Dingen und Nicolas Roach, da haben sie nicht mit dem kleinen Geldfächer hier rumgewedelt, ne? Also Leopold König tut mir natürlich einerseits ein bisschen leid, andererseits freue ich mich für ihn. Aber wie immer, ne? Sky kleckert nicht, Sky klotzt.
Ja, und bei Sky, also beim Namen Leopold König, natürlich, das ist ein Fahrer, der hat bei der Tour de France mit entsprechender Unterstützung, hat er im letzten Jahr gezeigt, durchaus das Potenzial, vielleicht auch mal in die Top 5 zu fahren. Ich freue mich bei ihm vielleicht nicht mal so aus seiner Sicht dafür, sondern vor allem freue ich mich dafür, dass dadurch der Platz frei wurde für Dominik Nerz, der sich jetzt nächstes Jahr da wirklich mal ausprobieren darf. Das ist ein Punkt, der mich sehr freut. Aber du sagst auch, Nicolas Roach, ein Fahrer, der schon eine gewisse Anzahl an Grand Tours in den Top 10 beendet hat. Ein Leopold König, der jetzt auch schon 2 Grand Tours in den Top 10 beendet hat. Ein Wouter Poels, der schon mal, meine ich, Vierter der Vuelta wurde. Im Jahr 2014 ein absolut überragender Helfer für Rigoberto Urán beim Giro war, der eine Etappe bei der Baskenland-Rundfahrt gewonnen hat. Das ist echt schon ein Brett, wenn man sich dann auf der anderen Seite die Abgänge anguckt.
Boston Hagen, so einer der Fahrer, für die ich immer viel übrig hatte und die ich sehr, sehr gerne mochte. Aber so
für ihn eine Riesenchance, jetzt den Weg weg zu gehen. Ein Fahrer, der meiner Meinung nach sein volles Potenzial noch nicht ausschöpfen konnte.
Er passte da irgendwie nicht richtig rein, oder?
Von der reinen Qualität ist es so ein Fahrer von den Fähigkeiten her, den ich im Bereich von Sagan fast einschätzen würde. Vielleicht nicht ganz in der Spitze, aber so von den Anlagen her dann doch schon. Aber ein Fahrer, der sich dem Team unterordnen musste, das konnte oder musste ein Sagan einfach nicht. So ein Hagen musste dann halt für Wiggins oder für Froome bei der Tour dann halt in den Bergen da arbeiten.
Ich würde sagen, das mit dem Vergleich mit Sagan finde ich sogar sehr, sehr gut. Also das finde ich auch, dass der sowohl sehr, sehr endschnell ist, als auch über Hügel kommt. Und vor allen Dingen den ich sehe ihn aber ein bisschen, wenn man jetzt so von der Richtung Sprinter kommt, ich sehe ihn ein bisschen weniger als Sprinter, als noch mehr als Allrounder, wie Sagan. Aber bin völlig bei dir, wenn ich da sage, so vom Typ her, ein sehr, sehr dynamischer, ja, bulliger, schneller Fahrer, und ich fand es auch immer schade, also obwohl ich ja auch gewisse Sympathien für das Team Sky habe, fand ich, dass er da irgendwie verloren war. Ich glaube, verloren auf verlorenem Posten sein oder so. Er passte da nicht richtig ins Konzept rein und hat nicht die Freiräume bekommen, die er braucht, um vielleicht was. So ein Chiolek ist vom Typ her, finde ich, auch so einer.
Nee.
Nicht? Doch.
Im 1 gegen 1 hat ein Chiolek mit einem Hagen aber mal
so, ja, der so nicht verloren. Also nein, ich meine nur vom Typ des Fahrers her. Weißt du, der kein reinrassiger Sprinter ist, aber jetzt auch kein Rolleur und auch nicht ist richtig gut über die Berge, aber gut genug, um einen Sprinter abzusehen. So vom Typ Fahrer her, finde ich, um ihn, wenn ich jetzt jemanden, der nur deutsche Fahrer kennt, sagen müsste, pass mal auf, so ein Hagen ist eher am ehesten so wie ein Chiolek vielleicht.
Ja, ein Hagen ist eigentlich ein richtig guter Zeitfahrer. Ein Hagen fährt auch wesentlich besser am Berg, wie es jetzt wie es ein Chiolek tut. Ein Hagen hat schon bei der Dauphiné beispielsweise so das Hauptfeld auf 15 Mann eingestampft. Das traue ich einem Chiolek nicht zu.
Nein, ich meine ja gar nicht in der Qualität, ja, sondern in der Typ, in dem Typus des Fahrers. Das meine ich. Nicht in der Qualität.
Und ich weiß, dass das jetzt vielleicht nicht die klügste Aussage ist, die ich tätige. Allerdings ist für mich Chiolek, wenn ich den mit jemandem anderen vergleichen müsste, ist das vielleicht der Lukas Podolski des Pelotons. Also ich habe jetzt noch nie jemanden so dumme Sprints fahren sehen wie einen Gerald Chiolek.
Jetzt lass mal schön den Poldi in Ruhe, sonst tust du direkt dann so auf die Mappe von mir.
Nein.
Da kannst du nicht stehen in einem Kölner, kannst du nicht sagen, dass der Lukas Podolski dumm ist. Da kriegst du auf die Fresse.
Nein, also wir sind uns ja einig, so ein Lukas Podolski als Fußballer, als auch ein Gerald Chiolek als Radsportler, dass sie ein absolut überragendes Talent haben. Sie sind nur sehr, sehr selten in der Lage, das wirklich abzurufen.
Da weiß ich über Fußball zu wenig.
Ja, aber
gestehe ich.
Ja, wie Gerald Ziolek so seine Sprints fährt, da bin ich nicht immer mit einverstanden. Und er wird auch nächstes Jahr mit der Konkurrenz von Gosse oder Boissonhagen, Tyler Farrar kommt auch noch dazu, deutlich schwerer haben.
Ja, es ging mir nur darum, um den Typ Fahrer. Bossenhagen, also gut, dass er weg ist, im Sinne von, wie gut, dass er irgendwie, ne, da jetzt seine Chance
Ja,
woanders noch
es
anfangen hat.
wird definitiv eine neue Komponente geben, der jetzt sich nicht für andere mehr aufreibt, sondern bei großen Rennen dann auch ja als Kandidat dann auch für den Sieg dann halt in Frage kommt. Von daher macht es das Rennen mit Sicherheit spannender.
Team Saxoff, Team Tinkoff. Also, sie haben sich gekauft ein Ivan Basso. Sie haben sich, also Ivan Basso, als ich das gehört habe, dachte ich, oder da haben wir, glaube ich, sogar schon mal, haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen sogar? Oder wo ist Basso denn? Oder war es, als er nach Cannondale ging? Ich glaube, als er nach Cannondale ging, und es ist im Prinzip ja das gleiche Phänomen. Was will man so richtig mit Ivan Basso noch, fragen wir uns?
Naja, nee, Cannondale, da fuhr er seit seiner Sperre. Danach hat er sogar noch einen Giro gewonnen.
Echt? Okay. Dann war es alles. Wurscht. Was will man mit Ivan Basso noch? Also so als perspektivisch. Also was soll er, ich meine, was, dann haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, dass es, als es schon mal das Gerücht rumkam, dass Basso zu Tinkoff geht. Was will Tinkoff mit Basso und was will man grundsätzlich mit Basso noch? So gerne ich ihn mochte, und ich muss an ihn immer an Damon Albarn von Blur denken, die sich, ich finde, die sehen sich ein bisschen ähnlich, komischerweise. Aber seine beste Zeit ist echt leider vorbei, und ich hatte gewisse Sympathien für ihn, auch wenn im Nachhinein vieles jetzt ein Luftschloss war oder nicht so zustande kam, wie man sich erhofft hat. Aber der lag es jetzt ab, ne? Also so leid es mir tut und so gerne, so sehr ich mich freuen würde, wenn er mich eines Besseren bis überzeugen würde. Aber glaubst du, da kommt noch mal was?
Man muss jetzt natürlich mal überlegen, okay, was erwartet man von ihm? Er ist jetzt 37, meine ich. Also gerade geworden etwa, oder wird jetzt demnächst noch 37. Man erwartet mit Sicherheit von ihm keine Siege mehr. Er wird nächstes Jahr wahrscheinlich als Helfer in den Bergen oder so, da kann er mit Sicherheit noch an einem guten Tag eine Top-Leistung abrufen. Aber auf Ergebnisse wird man bei ihm jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt abzielen. Zumal ein Contador jetzt im Team ja gesagt hat, er fährt nächstes Jahr Giro und Tour. Ein Contador schafft es auch, dass er zwei Rundfahrten hintereinander top fährt, aber ich glaube, bei anderen ist es vielleicht nicht unbedingt der Fall und dann ist man vielleicht froh, wenn man für Giro und Tour zwei Teams an seine Seite stellen kann, die sich extra auf dieses Event vorbereiten und da wäre er, glaube ich, für mich so für den Giro absolut gesetzt.
Ah, klar, ja.
Und ja, lass ihn doch Giro und Vuelta fahren, Giro als reiner Helfer und bei der Vuelta halt einfach mal so auf Ausreißversuche einfach mal setzen.
Ich würde mich freuen.
Weil
Also es
selbst mit seinen 37 Jahren ist er wahrscheinlich noch besser als manch anderer Helfer in anderen Teams.
Nicht falsch verstehen, ich würde mich ja freuen für ihn, ne? Also er ist jetzt auch ein Fahrer, wo ich eher positive Erinnerungen und Emotionen mit verbinde und sage, ja, ich würde mich freuen für ihn nochmal. Aber so ganz der Glaube fehlt mir. Es ist so ein bisschen wie, ja, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber ich würde mich freuen, aber ich glaube nicht mehr. Und Peter Sagan natürlich, also der Transfer schlechthin. Ich bin gespannt, wie das gut geht mit Sagan bei einer Tour. Wird er dann alleine aufs grüne Trikot gehen, während der Rest der Truppe dann einen Contador unterstützt? Wie wird sich das entwickeln? Wie werden die Helfer verteilt?
Ich
Braucht
bin
er jemanden, um aufs grüne Trikot überhaupt zu gehen, also als Helfer?
also Stand jetzt bin ich mir nicht mal sicher, ob ihm das grüne Trikot so ganz viel bedeutet. Also er hat jetzt in einigen Interviews schon klar gemacht, dass es jetzt zu ihnen an der Zeit ist, auch mal große Eintagessiege da oder Klassikersiege einzufahren. Das ist auch das, was Bjarne Riis von ihm erwartet. Ich meine, er ist dann nächstes Jahr 25. Er ist ja schon 5 Jahre dabei, 5 sehr erfolgreiche Jahre, aber jetzt hat er mittlerweile auch die Erfahrung und vielleicht liegt da das Hauptaugenmerk dann wirklich im Frühjahr. Und ja, so ganz allein wird man ihn da mit Sicherheit nicht fahren lassen. Er wird da bei der Tour, so ein Benatti wird da mit Sicherheit dabei sein, der ihm vielleicht dann auch mal im Sprint ein bisschen unterstützen kann. Aber er wird jetzt nicht davon ausgehen können, dass er wie Cannondale quasi das komplette Team zur Unterstützung da jetzt an seiner Seite hat.
Mhm. Wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
Ansonsten noch Robert Kieselowski, ein interessanter Mann, okay, der einen guten Giro gefahren ist, auch bei der Vuelta, meine ich, dabei war. Der größte Abgang, Nicholas Roach, aber ich denke, dass bei Tinkoff Saxo dann doch die Zugänge, die Abgänge deutlich wettmachen.
Ja, das glaube ich auch. Also, ja, es wird auf jeden Fall auch bei Tinkoff eine spannende Geschichte. Nochmal auf eine ganz andere Geschichte zurückzukommen, jetzt wo wir den ganzen Überblick mal haben. Diese von Herrn Tinkoff angedachte drei Grand Tour, alle Topfahrer, $1 Million, Geschichte ist ja jetzt auch so ein bisschen im Sande verlaufen. Ne? Man hört da ja nichts mehr so wirklich von, außer dass jemand da sagt, nee, und da mal einer nö, und da mal einer noch nö. Es verläuft jetzt so ein bisschen im Sande und weiß man auch nicht, ob man da richtig so traurig dran sein soll.
Aber ist jetzt immerhin so ein Ziel von dieser neuen Vereinigung Velon, dafür zu sorgen, dass man doch vielleicht doch irgendwie sowas
bewerkt. Ah, das wusste ich, das hatte ich gar nicht mitbekommen.
Dass die besten Fahrer sich das ganze Jahr über so ein bisschen miteinander messen können, und da ist ein Punkt, über den vielleicht mal nachgedacht wird, halt auch, dass vielleicht die dreiwöchigen Rundfahrten nicht unbedingt 3 Wochen dauern müssen, sondern dass daraus vielleicht 17-tägige Rundfahrten werden. Fände ich jetzt persönlich sehr, sehr schade.
Vor allem, ich glaube doch nicht dran. Im Leben nicht wird eine Tour de France nicht 3 Wochen dauern. Vorher wird der Eiffelturm in Mailand aufgebaut und die Scala in Paris.
Und ja, und kann ich mir auch sehr, sehr schlecht vorstellen, vor allem, wenn ich da noch bedenke, wenn eine Tour auf 21 Tage beharrt, ich glaube, dass sich dann die Organisatoren der Vuelta und des Giro ein bisschen auch querstellen werden, einfach um ihren Status gegenüber der Tour. Gut, die 2 Rundfahrten sind zwar nachrangig gegenüber der Tour zu betrachten, allerdings einen Statusverlust einfach so hinnehmen will keiner.
Nein. Und außerdem, wenn du dem Giro veranstalten oder dem Tifosi sagst, dass ihr Giro nachrangig zu behandeln ist gegenüber der Tour, dann werden die dir mal ordentlich in den Hintern treten, in den kleinen deutschen Hintern. Die sehen das ja auch anders. Ne? Also die würden ja jetzt nicht behaupten, dass der Giro kleiner ist als die Tour. Insofern, also das das Verkürzen der 3 Grand Touren halte ich für einen ganz großen Kokolores, und das wird im Leben, also wir werden das, glaube ich, naja, nee, vielleicht erleben wir es schon noch, aber ich halte es für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und war die Tour schon immer 3 Wochen? Das wüsste ich mal gerne, müsste man mal nachschauen. Mit Sicherheit nicht, aber sie ist jetzt schon über so langen Zeitraum 3 Wochen, und das ist für mich vieles vorstellbar. Ich könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, wenn man sagt, um diese Belastung den Fahrern zu nehmen, da, ja, dass man aus diesen 21, es sind ja im Prinzip, es fängt ja zumeist an einem Samstag an und endet an einem Sonntag, also sind es 22 Tage mit 2 Ruhetagen, also 20 Fahrtage, dass man jetzt von diesen 20 Fahrtagen auf 17 Fahrtage runtergeht.
Wie kommst du denn auf 20 Fahrtage?
Man startet an einem Samstag, von Samstag zu Samstag werden es 21 Tage, plus den Sonntag sind es 22 Tage und 2 Ruhetage. Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Ja, jetzt ist der Chris wieder weg.
Naja, wenn du Samstag bis Samstag sagst, dann hast du nicht 21, sondern du hast 22, weil du den einen Samstag.
Ah ja, okay.
Weil du 23 Tage. Einmal noch mehr.
Ja, ist ja gut. 21, okay, hast 21 Fahrtage bei 24 Veranstaltungstagen, um es so zu sagen.
23 Veranstaltungstagen.
Ja.
Weil, ja, wenn du
23 zu 21, so. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass man anstatt den 21 Fahrtagen daraus 19 machen würde, ja, dass man also die Anzahl der Ruhetage vielleicht von 2 auf 4 aufstocken würde. Ich glaube, damit hätte ich ein geringeres Problem.
Also was vielleicht denkbar wäre, was früher auch schon gang und gäbe war, Halbetappen. Dass man einfach vielleicht sagt, okay, morgens um 10 findet ein 20 Kilometer Zeitfahren statt und um 15 Uhr um nur eine Zeit zu nennen, findet bis 17.30 Uhr noch eine 100-Kilometer-Etappe statt.
Mhm.
Sprint-Etappe.
Ja, genau. Ja, sowas in der Richtung. Ja, oder also grundsätzlich, dass man von der, wie gesagt, bei diesen 23 Tagen dann, dass man anstatt nur zwei Ruhetagen einen dritten oder einen vierten noch auf einbaut, kann ich auch mitleben. Also das fände ich jetzt nicht so tragisch. Dann hätten wir noch einen Tag mehr, wo wir Pause haben und drüber reden können.
Ah ja, beim Giro schon so. Dass
quasi, dass man den da hat man aber dann Freitag gestartet, ne?
Richtig. Mhm. Aber da zeigt man sich ja ein Stück weit dann schon kompromissbereit und ich denke, in Zukunft nimmt sowas vielleicht sogar noch zu, aber...
Aber dass man an einem Mittwoch startet zum Beispiel und dann zweieinhalb Wochen später an einem Sonntag das aufhört, das halte ich für sehr, sehr, sehr ausgeschlossen.
Also was auf jeden Fall sicher ist, am 14. Juli wird immer Tour de France sein.
Und immer wird ein Franzose versuchen, an dem Tag zu gewinnen.
Genau, und noch in 100 Jahren wird Thomas Vöckler da immer noch
drücken. Das ist so ein schönes Schlusswort. Besser kann man eine Sendung nicht aufhören, finde ich, oder? Ah, finde ich schon.
Mit Thomas Vöckler.
Mit Thomas Vöckler hören wir auf. Mit Thomas Vöckler haben wir angefangen und mit Thomas Vöckler hören wir auf. Vielleicht noch eins. Wir hatten von jemandem mal die Anregung bekommen, dass wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen. Das haben wir jetzt komplett vergessen. Wir haben eins vergessen. Wir haben ein Team vergessen. Wir wollten ja noch das Team Bora und das Team Mountain MTB so und so besprechen. Machen wir nächste Sendung, oder? Dann haben wir noch, das sind zwei schöne Teams, die wir uns dann aufgehoben haben. Und da das Bora-Team auch ein deutsches Team ist, dem mal ein bisschen mehr Zeit noch zu widmen, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und vielleicht werden wir in dem Zuge mal, wir wurden mal gefragt, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Pro-Team, einem Kontinental-Team und so weiter. Das machen wir dann auch vielleicht mal, dass wir das mal so ein bisschen an dem Beispiel dann auch erläutern, wo so die Unterschiede sind und was das bedeutet und welches Team wo startet und fährt.
Ist ja auch aus Team Stölting-Sicht auch eine interessante Geschichte, weil es ja auch ein deutsches Team und da geht es ja gerade drum, wann wagt man so den Schritt in diesen Pro-Conti-Bereich.
Mhm. Dazu machen wir dann jetzt in dieser etwas newsfreien Zeit dann auch mal eine Sendung zu. Okay?
Genau.
Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Umzug. Umzüge mag ich ja immer gerne, vor allem wenn ich weit weg bin und ich helfen muss.
Ja, wird jetzt erstmal ein bisschen einfacher. Erst geht's mal Richtung Zwischenmiete los. Aber an einen Punkt wollte ich dich noch erinnern. Ich weiß es gar nicht, ob du den zu Beginn der Sendung angesprochen hast. Das war der Punkt Trikot.
Ah, gut, danke. Trikot, wir hatten in der letzten Velo Race Folge, ich werde es auch in dieser Folge jetzt nochmal verlinken, Velo Snack Folge, angeregt, ein Trikot. Der Chris hat auch schon eins sozusagen ihm virtuell bestellt. Gibt ja vielleicht auch Personen, die hören eher den Velo Race anstatt den Velo Snack oder nur den Velo Race sogar. Schaut mal unten in der Folge auf unserer Seite nach. Da gibt es eine Umfrage. Wer Interesse hat an einem Velo Home Trikot, bezüglich des Designs werden sich der Chris, der Markus und ich wahrscheinlich gegenseitig so lange blutig schlagen, bis einer als Letzter noch die Hand heben kann und sagen kann, ich hätte gerne Farbe X. Welches, wenn du dir eine Trikotfarbe aussuchen dürftest, welches wäre deine favorisierte? Bei Markus habe ich eine Ahnung, von mir weiß ich es und bei dir wüsste ich es ehrlich gesagt nicht.
Dunkelblau.
Wir sollten uns mal näher unterhalten, ob wir nicht das Ganze in einem demokratischen Prozess abstimmen.
Ich finde wirklich, dass das Movistar-Trikot finde ich sehr, sehr ansprechend. Ich finde auch die Sky-Trikots generell sehr, sehr ansprechend.
Ah, ja. Tja, lass mal, wo muss ich das Geld hinüberweisen? Ah, schön. Sehr, sehr gut. Ich war mir da nicht sicher. So Spanien mit Rot und so, Rot-Gelb. Und, sehr gut.
Aber nicht diese ehemaligen Illes Balears-Trikots mit den verschiedenen bunten Punkten.
So, ich bin natürlich ein großer Fan des alten Kelme-Trikots.
Ja, nee, das nicht. Also das Team Kelme bin ich immer noch nach wie vor ein großer Fan, aber.
Du hast dann die Wahl, ob du das Team Kelme-Trikot tragen darfst oder das alte Trikot von Mapei. Und jeder, der nicht das alte Kelme-Trikot kennt oder das Mapei-Trikot, der möge jetzt bitte die Google-Maschine anwerfen, danach googeln und danach einfach sich überlegen, möchte er den Chris lieber in Mapei sehen oder mich lieber in Kelme? Vielen Dank für den Hinweis. Ich wünsche dir alles Gute für den Umzug und gutes Ankommen dort. Und euch danke fürs Zuhören. Heute mal ein längerer Race, aber dafür haben wir auch mal das Thema Transfers abgearbeitet. Macht es gut. Tschüss.
Ciao, schöne Vorweihnachtszeit.
Ah ja, guten, frohen Advent. Tschüss.